Heute mit Andreas Weidkämper, viele Jahre im A&R bei Warner Music Domestic, zuletzt Managing Director und heute frisch gebackener Gründer des Labels People Want to Dance.
Songs sind essentiell. Du kannst einen guten Song mit einer Produktion zum Hit machen, du kannst aber nicht einen schlechten Song mit einer Produktion zum Hit machen. Das funktioniert nicht. Du wirst immer rennst gegen Wände an und hast kaum eine Chance. Also Songwriting, das kann man sagen, ist das Essentiellste von allem. Ja.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Andreas Weidkämper im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Andreas ist seit über 20 Jahren in der Musikbranche aktiv, davon ein großer Teil bei Warner Music. Und heute sprechen wir über A&R, natürlich seine Karriere und sicherlich auch die Musikbranche der Zukunft. Moin, Andreas.
Moin, schön dich zu sehen.
Ich freue mich sehr, dass das hier geklappt hat und du weißt es ja, weil du auch den Podcast selber hörst, hast du gesagt, wie ging's los bei dir? Das ist immer die erste Frage. Was war die erste Station in der Musikbranche?
Die erste Station in der Musikbranche war ein Praktikum bei Verstärker in Bochum. Muss ich ein bisschen ausholen natürlich, logisch, geht glaube ich vielen so an dem Punkt. Ich bin in Bochum geboren und aufgewachsen. Und war dann Zivildienstabitur und während des Zivildienstes habe ich überlegt, was mache ich? Und habe dann angefangen, Praktika zu machen und bin aufgewachsen, für alle, die schon mal eine Tour gespielt haben in Bochum oder auf Konzerte gegangen sind, an der Zeche Bochum, Stück geradeaus fahren und dann rechts,
also okay,
ja. 800 Meter bin ich aufgewachsen. Und da war Verstärker damals, Carsten Stricker.
Ja, okay.
Shoutout, hat mir damals mein erstes Praktikum gegeben, war faszinierend, weil ich eigentlich Rock-Kid war. Ich habe viel Rock gehört als Jugendlicher. Und dann nachts ein MTV-Video gesehen habe. Das war Fatboy Slim, Wild Child, eigentlich Drum & Bass DJ, Remix. Ja. Und war also ein Wahnsinns-Track. Sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr aber aufregend für mich als junger Mensch. Und dann saß ich dann nächsten Tag bei Carstens damaligem Geschäftspartner Michael und der hat mich so interviewt und ich hab so erzählt, was ich machen würde und gerade Abitur gemacht, Musikfan immer gewesen, sehr, sehr begeistert und würde da gerne reinschnuppern und dann fragt er, was für Musik ich gerade höre und da dachte ich, sage ich jetzt die Wahrheit oder sage ich vielleicht lieber irgendwas Klassisches und da habe ich ihm von diesem Erlebnis erzählt, dass ich dieses Video gesehen habe und dann guckt er mich an, überlegt einen Moment und greift so unter seinen Tisch. Und das kennt man jetzt heute vielleicht nicht mehr so, aber diese 25er CD-Kartons, die es früher gab, also 25 Alben in so einer Papppackung, greift uns unter den Tisch, stellt das hin und sagt, das ist das neue Album von Fatboy Slim, machen wir das nächste halbe Jahr, kannst morgen anfangen, kannst morgen vorbeikommen. So, und dann war das ehrlich gesagt, das ist der schönste Sommer meines Lebens. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, der Kühlschrank war voll und ich habe jeden Tag CDs verschickt und ich war der glücklichste Junge der Welt, glaube ich. Oder zumindest der glücklichste junge Bochum sind dem Zeitpunkt.
Das ist eine coole Geschichte.
Auf jeden Fall.
Ja. Das heißt, von Anfang an Musikbranche im Prinzip, es gab, und also du bist drin geblieben, ne?
Absolut. Also ich habe echt in meinem Leben, in meinen Jahren viele auch super krasse Musikmanager, A&Rs kennengelernt, die komplette Quereinsteiger waren. Also die auch nicht als jugendlicher Musikfan waren oder nicht in Bands gespielt haben oder nicht diesen Weg hatten. Bei mir war das so. Also so ganz stumpf. Ich habe meine Eltern davon überzeugt, nicht zu studieren, was ihnen, glaube ich, echt schwer gefallen ist. Also Shoutout an meine Eltern, weil die natürlich sich das gewünscht haben, dass meine Schwester und ich studieren können. So, das war ihr Ziel und ich hätte auch studieren können. Hatte ein okayes Abi, ich bin jetzt nicht überschwänglich, aber ich hatte ein okayes Abi. Und dann habe ich aber so mit Praktika und der Begeisterung sie davon überzeugt, dass ich das nicht machen sollte, sondern dass ich was anderes machen will, dass ich in die Musikbranche will. Und das war eine Zeit, jetzt klinge ich vielleicht sehr, sehr alt, ich werde 45 dieses Jahr, aber damals gab es keine Pop-Uni und es gab auch keine privaten Studiengänge. Ich war eingeschrieben, war ein Semester an der Uni Bochum für Englisch, Anglistik und Musikwissenschaften, lag aber daran, dass, soll ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber ist nicht so wichtig, ich glaube, Carsten hat Verstärker gerade, führt das nicht mehr weiter. Auch aus steuerlichen Gründen. Verstärker ist sehr recht, war, dass die Praktikanten Studenten waren.
Und, Semesterticket.
Ich hatte auch ein Semesterticket und ich kriegte vor allen Dingen, Achtung, meine erste E-Mail-Adresse. Ich hatte eine E-Mail-Adresse bei der Uni Bochum, das war unheard of. Da hat auch niemand hingeschrieben oder ich war damals schon so Computer-Kid und fand das faszinierend, jetzt eine E-Mail-Adresse zu haben, hat aber keiner benutzt. Nee. Und genau, so kam es zusammen.
Okay, aber, und da sehe ich Vergleich, sehe ich Parallelen mit mir zumindest. Es war tatsächlich sogar ähnlich bei mir. Studiert habe ich auch nicht. Aber so, ich bin dann doch auf Nummer sicher gegangen, in Anführungsstrichen. Ich bin Kaufmann für audiovisuelle Medien geworden, ja. Weil mir schon irgendwie klar war, naja, ich arbeite jetzt da weiter, wo ich arbeite, kann ich nicht einfach eine Ausbildung machen und dann habe ich das zumindest irgendwie und dann gucken wir mal weiter. War das bei dir ähnlich?
Ja, es war vor allen Dingen ein wesentlicher Schritt, mich selbst, aber auch meine Eltern zu beruhigen, weil die natürlich gefragt haben, was machst du da eigentlich und es macht dir einen Riesenspaß und super und aber was macht man damit später? Also was ist der Beruf? Und dadurch, dass es damals, das klingt jetzt, als wäre es so lange her, aber es gab kein Google, es gab nicht die Art von Internet, um sich wirklich fundiertes, gutes Wissen über Musikbusiness zu besorgen. Also ein Beispiel, um das zu verwirklichen oder zu verdeutlichen, einem heute 20-Jährigen oder 21-Jährigen, ich habe im Zivildienst gesessen im Altenheim und hatte Pfortendienst. Also ich war nicht in der Pflege, ich war so in so einem sozialen Dienst. Wir haben aus der Zeitung vorgelesen, Filmnachmittage, Ausflüge, alle möglichen Dinge organisiert. Und einen Tag die Woche, meistens Samstag, saß man an der Pforte. Das war so auf den Knopf drücken, aufpassen, dass keiner rausgeht und Besucher reinlassen. Und du hattest nichts zu tun. Ja. Und da stand ein Computer und der Computer konnte eigentlich nichts, außer es gab eine CD-ROM mit dem kompletten Branchenverzeichnis Deutschlands. Das war so das erste CD-ROM-Verzeichnis. Und habe ich eingegeben, Records, und habe mir auf dem Drucker so 300 Seiten ausgedruckt, sowieso Records, alles mit Telefonnummer, und habe dann angefangen, die alle durchzutelefonieren, um zu fragen, ob ich da arbeiten kann, Praktikum machen kann oder eine Ausbildung. Und das war wirklich aus heutiger Sicht total lustig, weil ich natürlich zum Teil bei großen Firmen, professionellen Firmen gelandet bin. Mein Highlight war so ein Goa-Label, aus dem Süddeutschen, der hat sich kaputt gelacht, als ich angerufen habe. Und meinte ich, wieso lachen Sie? Ich bin wirklich interessiert und würde jetzt gerne wissen, was Sie da machen. Dann sagt er, naja, also ich bin gerade aufgestanden, habe mich auf die Couch gesetzt und mir ein Bier aufgemacht. Und jetzt ist mein Goa-Label eröffnet und willst du eigentlich immer noch eine Ausbildung bei mir machen? Und dann war ich so, naja, nee, vielleicht nicht unbedingt. So, weil er meinte, gleich kommt mein Kumpel, der macht sich auch ein Bier auf und dann ist unser Label eröffnet. Und dann meinte ich, naja, das ist vielleicht nicht. Aber das war wirklich die Art, also klingt jetzt so haarsträubend, aber so hat man sich irgendwie darüber informiert. Es gab nicht die Art von Ausbildung oder Struktur, was ich gut finde, dass es heute anders ist.
Ja, absolut. Okay. Wo hast du die Ausbildung dann gemacht?
Ich habe die gemacht bei BMG, Bertelsmann, in München. Das hat auch dann dazu beigetragen, Shoutout an meine Eltern, die wirklich wahnsinniges Vertrauen hatten und einfach immer gesagt haben, nein, wenn du das machen willst, wir glauben, dass du das kannst und unterstützen dich. Und ich habe aber meiner Mutter angemerkt, dass Bertelsmann etwas war, das fand sie gut, weil sie kannte Bertelsmann Buchclub und das ist eine Ausbildung, wie du sagst, eine kaufmännische Ausbildung. Und das hat mich selber auch ein bisschen beruhigt, weil ich natürlich dann wusste, ich habe jetzt eine Ausbildung gelernt. Ich habe eine Ausbildung in der Tasche, mit der ich dann weiterarbeiten kann. So, weil das auch für mich natürlich selber so ein Schritt war, zu wissen, studiere ich jetzt, bilde ich mich weiter, nutze ich diese Chance oder mache ich das anders. So, ja. Und das hat für mich gut funktioniert. Ich möchte keinen Tipp geben, aber für mich war es zu der Zeit super so. Mhm.
Und von da hast du dann im Grunde genommen so diesen Sprung oder, na, Sprung war es nicht, es ist einfach wahrscheinlich so weitergeglitten in so die Verlagstätigkeit. Ne?
Ja, das war so, dass wir waren 4 Auszubildende bei der BMG damals. In Teilen habe ich da noch Kontakt. Einer ist leider verstorben, ganz tragisch beim Autounfall, aber die anderen 3 sind immer noch aktiv und da hat man lose Kontakt und wir waren alle so, dass wir danach, das war damals eine 3-jährige Ausbildung, ich habe die auf 2 Jahre verkürzt, 2,5 Jahre, ging relativ schnell um. Ja. So. Und dann war es so, dass ich erstmal ein Angebot hatte bei BMG in einem ihrer Labels zu arbeiten. Und das fühlte sich auch gut an zu einem Zeitpunkt, aber mir wurde klar, dass man da jemanden im Marketing suchte und eher so eine Art Schwangerschaftsvertretung. Also man brauchte jemanden, aber es wurde mir klar, dass es eher so für eine heiße Phase von 4-5 Monaten ist und nicht unbedingt, ja, also nicht, das hat mich irgendwie dann nicht so gereizt. Und dann habe ich die schwere Entscheidung getroffen, das abzusagen, ohne was anderes zu haben und habe so 6 Wochen rumgehangen in München und war wirklich sehr nervös. Und dann hat mich eine Bekannte meiner damaligen Freundin, Shoutout an Sony Publishing, angerufen und hat gesagt, du, die suchen hier einen Junior A&R, stell dich da mal vor. Und dann habe ich da angefangen.
Okay. Wie viele Berührungspunkte hattest du damals schon mit Verlag?
Ein bisschen, dadurch, dass Carsten Stricker bei Verstärker auch einen Verlag hatte.
Ah, okay.
Also er hat mir das, muss ich wirklich sagen, Shoutout an Carsten, der hat mir den Einstieg in diese Branche ermöglicht und er hat wirklich, was ich immens wichtig finde und was ich danach immer wieder auch über Jahre getan habe, der hat mir Dinge mitgegeben. Der hat, egal wie stressig es war, alle paar Wochen mal gesagt, ich hatte mal irgendwelche lustigen Spitznamen, ich weiß gar nicht genau, wie die mich da genannt haben, aber niemand hat mich je Andreas genannt, ich hatte immer irgendwie andere Namen in der Zeit. Und er meinte, komm mal rein, ich setze dich mal hin, ich erkläre dir mal was. Dann hat er mir so eine halbe Stunde Verlag erklärt oder eine halbe Stunde Urheberrecht, solche Sachen. Und das muss ich sagen, also habe ich sehr, sehr viel gelernt und habe ich auch immer so weitergegeben, weil es vergisst man manchmal im Tagesgeschäft. Mhm. Also gerade in unserem Job und alle haben immer zu viel zu tun und es gibt immer was, was drängt, dass man das, was einem selber beigebracht wurde, dass man es weitergibt.
Ja, das stimmt. Ja. Guter Punkt. Das stimmt. Das heißt, du hast dich bei Sony im Verlag wiedergefunden, Junior A&R. Hast du da auch schon Bands gesigned? Oder zugearbeitet oder?
Ja, nee, das ging genauso direkt los. Das war da, ja, dadurch, dass ich dann, es war immer so, und das ist das, was ich vorhin meinte, ich habe echt gute A&R-Kollegen kennengelernt, die nicht auf eine Art und Weise selber mit Musik doll in Berührung gekommen sind und trotzdem super A&R sind, weil sie natürlich eine super Distanz haben. Also sie können ein Stück Musik hören, so wie das der Konsument einfach im Radio hört, ohne da jetzt drüber nachzudenken, wer hat das gemischt und wer hat das gemastert und warum ist das jetzt so. Und deshalb kann das auch eine Stärke sein. Bei mir war es eher klassisch oder so, wie man es sich romantisch vorstellt. Ich war als Kind in der Grundschule schon dermaßen musikverrückt, dass ich mich teilweise geprügelt habe, wenn jemand sagte, meine Band ist nicht gut. Also, da gab es mal so eine, ich kann mich daran erinnern, das war so zweite Klasse und da wollte jemand das Tote-Hosen-Plakat höher hängen. Wir durften die Klasse dekorieren als mein erstes Plakat und das fand ich nicht lustig. Shoutout an die Hosen und auch an Patrick. Aber damals konnte ich das nicht gelten lassen und hab da wirklich dann, also ich war immer sehr intensiv mit Musik beschäftigt, ich weiß nicht warum, aber es war so. Und habe dann auch in Bands gespielt, habe ein eigenes Heimstudio gehabt, habe wirklich mich wahnsinnig so um Musik gedreht. Und muss dazu sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich kann mit Fußball nichts anfangen, was, wenn man im Ruhrgebiet wohnt, sehr selten ist. Und mein Vater hat mir das nicht so mitgegeben, weil er hat das auch nicht. Und dementsprechend habe ich mir so andere Begeisterungen gesucht. Das war für mich immer Musik. Und deshalb war auch schon bei Verstärker. Dann hat Carsten mir, als ich bei Verstärker so anderthalb Jahre war, hat er gesagt, du Andreas, du machst hier einen super Job, aber du musst weiter, du kannst jetzt nicht hier bleiben. Ich besorge den Praktikum bei meiner Frau, die ist bei Rough Trade. Und macht da Promo-Chefin und dann kannst du bei Rough Trade ein Praktikum machen im Anschluss. Und das war dann die nächste Riesenwelt, weil das war dann auf einmal englische Labels, Vertriebsgeschäft. Es ist in Herne und man fährt wirklich mit der Straßenbahn immer hingefahren. Man geht dann so eine Straßenauffahrt hoch und das ist ein Riesengebäude. Da unten drin ist ein Tierfuttermarkt und drüber war Rough Trade und dahinter war das Lager von Rough Trade. Also es war wirklich so unglamourös, wie man sich es nur irgendwie vorstellen kann. Und gleichzeitig war es für mich der Nabel der Welt, weil da saßen also ganz tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte und von denen ich auch viel gelernt habe und wir hatten viel Spaß und wir haben vor allen Dingen, muss man auch sagen, das habe ich da früh gelernt, wir hatten ganz, ganz, ganz tolle Platten und wahnsinnig gute Musik und die war nicht einem Genre zugeordnet. Mhm. Also ich bin da rein und war totaler Rockfan und hatte wirklich so die Grunge-Zeit komplett mitgenommen mit Nirvana und allem, was da war, war ich da wirklich sehr drin. Und habe selber Gitarre gespielt, gesungen in Bands und so. Dann bin ich da reingekommen und habe mal festgestellt, die hatten so Labels wie Warp, Ninja Tune. Ich weiß noch, dass ich von FX Twin Window Licker, ich war Promotion-Assistent, ich musste immer so CD-Kopien und Videokopien machen. Und so.
Oh ja.
Und dann kamen dann immer die Betamax-Videos aus England und dann hat ein Kopierwerk davon Kopien gemacht. Und rief die Dame vom Kopierwerk an und sagte, sie hätten jetzt einen Fehler auf dieser Betamax, sie können die Kopien nicht machen. Wir hatten, glaube ich, 300 VHS-Kopien bestellt von FX Twin Window Licker. Und dann bin ich da hingefahren, eine halbe Stunde quer durchs Ruhrgebiet, hat sie mir das vorgespielt mit zwei älteren Damen in so einem Abhörraum, hat mir das komplette 8-Minuten-Video vorgespielt mit dieser riesen Limousine und mit diesen Masken und wo alles komplett irgendwie out of control ist. Und dann sagt sie, in dem Moment, als dieser verzerrte Bass einsetzt, sehen Sie, Tonspur ist kaputt. Sag ich doch, Tonspur ist kaputt. Es verzerrt total. Und dann musste ich so einen Zettel unterschreiben, dass ich hiermit auf eigene Verantwortung, wir tragen die vollen Kosten, die soll das 300 Mal kopieren. Weil so Erlebnisse hatte ich da. Und das war für mich echt wichtig, weil ich verstanden habe, dass elektronische Musik total schlau sein kann. Und das hatte ich bis dahin nicht. Für mich war das immer ein bisschen irgendwie so stumpf. Und das fand ich echt faszinierend, muss ich sagen.
Okay. Das ist aber sehr spannend, auch dann zu hören, wie du ja sagst, dass es so viele Förderer da noch gab, so, die Wissen weitergaben.
Ja, also das muss ich sagen. Das ist dadurch, es ist durch heute auch noch so. Es gab vielleicht nicht die professionellen Ausbildungen, die man machen konnte. Aber es gab ganz, ganz viele Menschen, die wirklich quer eingestiegen sind. Also ganz, da habe ich so viele Shoutouts. Also das Thomas Peckruhn, ist ein wahnsinniger Vinyl-Fan, hatte einen Plattenladen und ist dann da quer eingestiegen als Labelmanager und sehr erfolgreich gewesen, auch als A&R. Carsten Braun, der heute noch bei K7 arbeitet, Mike Euscher, Mareike Hettler, die saßen alle in einem Büro und haben zusammen gearbeitet. Damals mit Dietrich Eggert, der leider mittlerweile verstorben ist. Aber es war eine tolle Zeit.
Okay. So. Lass uns mal zu Sony wieder wechseln, dem Verlagswesen. Ich habe gesehen, du hast ja unter anderem auch so eine Band wie The Rasmus gesigned, glaube ich noch als Junior A&R, ne?
Das war verrückt. Das war wirklich verrückt.
Klingt so. Also muss man vielleicht nochmal einordnen. Das war, glaube ich, irgendwie so zwischen 2001 und 2003 oder so.
Das war zu dem großen Hit.
Genau,
zu
der großen
Hitplatte.
Ja, die waren ja wirklich groß.
Das war riesig und das war, möchte ich aber, ich bin da immer sehr dankbar und demütig für alles Glück, was ich da hatte mit all diesen Dingen. Ich war da sicherlich manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich war auch immer fleißig und so. Und es war auch immer, es ist auch ein zwischenmenschliches Geschäft. Und es war nicht so, dass ich den Hit gemacht hätte. Das darf man nicht falsch einschätzen. Sondern es war so, dass Daniel Lieberberg und Sigi Schuller damals schon bei Universal die Masterrechte hatten. Also die waren das Label von The Rasmus. Gibt es auch eine lustige Geschichte, dass aber eher, wenn jemand anders mal im Podcast ist, die dann auf der Platinverleihung erzählt wurde, wie sie zu diesem Song gekommen sind, weil sie hatten den erst einmal gehört und irgendwie nicht so und dann haben sie ihn nochmal wann anders gehört und dann fanden sie ihn mega. Aber es ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Aber das war so, dass ich über wiederum BMG und Gun Records und Markus Balk und Volle Funk immer in Berührung hatte mit Him, weil die waren riesig.
Ja.
Die waren riesig für Batman, für BMG damals. Hatten diese riesen Hits. Und dadurch kannte ich flüchtig den Manager, Seppo Westerin, ein finnischer Manager. Und der an sich ist eine Legende, ist leider auch gerade verstorben vor 2 Jahren, aber mit dem könntest du tagelange Podcasts machen. und das war ihm nicht anzusehen. Ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen, habe die Band eine Weile besucht und viele Meetings mit ihnen gehabt und auch mit Seppo viel Zeit verbracht und einfach darüber geredet, wo sie gerade sind, was sie gerade schreiben, wie sie weiterarbeiten und was für eine Art von Publishing, die sie sich vorstellen, weil sie hatten vorher einen Publishing-Deal, sie waren ganz typisch für Independent-Labels, sie waren auf Playground in Skandinavien, hatten da auch ihren Publishing und das war zu Ende. Also es war klar, dass das zu Ende war, dass dieses neue Album, was ein Universal-Album war, dass das frei war und habe ich lange mit ihnen darüber geredet. Und irgendwann saß Seppo, ich glaube, der war erst so Anfang 60 damals, aber der wirkte damals schon wie 70, ganz, ganz alter, hagerer Mann, immer mit einem Strickpulli, mit Rollkragen, immer so eine, wie so ein Klischee, so eine Mütze auf und hat ganz wenig geredet. Kette geraucht, Kette Bier getrunken, aber ganz wenig geredet. Und irgendwann sagt er, Andreas, it looks pretty good about the publishing. Das war alles, was er gesagt hat. Und dann haben wir den Deal gemacht. Und das hat viel Spaß bereitet, weil es ein toller Song ist, den ich immer noch gerne höre.
Wie alt warst du da? Mitte 20?
Ja, muss ich 20.
Das ist schon krass, ne? Muss man sich doch echt ziemlich wie so ein Schuljunge fühlen, oder?
Ja, absolut. Hat sich angefühlt wie, es gibt keinen schöneren Job in der ganzen Welt. Ja, absolut.
Okay. So. Ja, das wäre nämlich dann so eine Frage, also gerade zu der Zeit. Wie kann man Bands überzeugen, zu einem zu kommen? Klar, es geht immer in gewisser Weise auch um Geld, aber so wie ich das jetzt höre, scheint das nicht der ausschlaggebende Grund zu sein.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich oder wir mit Sony dann auch immer eine Teamleistung, es ist kein Mensch alleine, der dann so einen Deal macht. Patrick Strauch, der heute noch Sony leitet, hat damals da den Vertrag entworfen auch und war schlau, wie man den gestaltet, weil Seppo, und das kann ich am Rande erwähnen, ich saß da mit diesen Menschen und wusste nun, dass der Him und der Rasmus managen, deshalb war er an sich schon für mich der Größte auf der ganzen Welt. So, und dann fing er an zu erzählen und meinte, ja, damals in L.A. Ich war eigentlich in L.A., weil ich Hanoi Rocks gemanagt habe. Und dann fängt er an, die Geschichten aus L.A., aus den 90ern zu erzählen. Von diesen ganzen Glam-Metal-Bands, die alle zusammen irgendwelchen wilden Partys gefeiert haben. Und er war da immer mittendrin. So, und musste immer zusehen, dass alles irgendwie glatt läuft, noch alle pünktlich ihre Termine wahrnehmen können. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsmensch gewesen. Und der hatte aber immer auch ein gutes Händchen, wie er sein Geschäft macht. Weil es ging ihm, genau wie du sagst, es ging nicht nur um den Deal. Der Deal war gut strukturiert und es war sicherlich auch für die Band ein wichtiger Schritt, so ein Advance zu haben und so einen globalen Publishing-Deal. Er wusste aber auch, dass er eine Firma haben sollte, die, wenn so ein Titel international funktioniert, gerade im Publishing, die das collectet, also dieses gut collecten kann. Und das kannst du oft, wenn du entweder multinational aufgestellt bist oder wenn du ein gutes Netzwerk hast und eigene Verträge mit Verwertungsgesellschaften, das können die Independents auch. Aber da war ihm klar, er braucht jetzt jemanden, der auch aufpasst, dass das Geld gut abgerechnet wird.
Okay. Ja. Okay. Ich hatte nur kurz gesehen bei der Recherche, das fand ich nochmal ganz witzig, oder musst du dann einordnen, 2005 stand in der Musikwoche ein Artikel, in dem steht, dass Klingeltöne für euch auch dann irgendwann wichtig wurden und einen hohen sechsstelligen Umsatz eingefahren haben.
Für Sony Individuen?
Ja, ja.
Ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, da kannst du dich noch dran erinnern, jüngere Zuhörer wahrscheinlich nicht.
Ja.
Also die Jamba-Werbungsjahre und überhaupt alle Klingeltöne und Polyphon und MIDI, und man konnte den Fernseher nicht anmachen, ohne dass dann irgendein Klingelton angeschrien hat. Es war damals ein großes Geschäft. Also ich war damals noch nicht so in der Business-Seite. Ich war dann eher in der kreativen, ja, in der musikalischen, in der A&R-Seite. Aber rückwirkend betrachtet, wenn man mit Menschen drüber spricht, war das so Economy of Scales. Es waren einfach zig, 100 Millionen Klingeltöne für, weiß nicht, ein paar Cent, die gekauft wurden. Und es war dann auf eine Art und Weise eine neue Einnahmequelle für Autoren.
Ja, absolut. Du bist dann zu Warner irgendwann gegangen, nach ein paar Jahren. Mhm. Das heißt, du hast das Publishing dann ja auch, glaube ich, hinter dich gelassen und dann bist zum Label gegangen und dann auch, glaube ich, von München nach Hamburg. Was war für dich so dieser Schritt, quasi alles nochmal zu verändern?
Also zum einen bin ich aus München nach Berlin gegangen für Sony. Also ich war da in Berlin 7 Jahre fast, zu einer tollen Zeit, muss man auch sagen. Es war dann noch eine Zeit, wo es in Berlin Mitte besetzte Häuser gab, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war eine aufregende, tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen. Also es war eher für mich so, dass ich diesen Schritt nach Hamburg zu gehen wohl überlegt habe, weil ich war gerade in Berlin angekommen. Meine Frau und ich hatten uns gerade kennengelernt, waren vielleicht gleich 5 Monate oder so ein paar. Und das war schon so, dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich diesen Schritt jetzt machen sollte. Aber Norbert Masch, der alte Warner Verlagschef, sehr charismatischer Mensch, der hat mir gut zugeredet, hat gesagt, mach das mal, probier das mal aus. Und auch da Shoutout an meine Frau, die instinktiv sofort gesagt hat, wenn das für dich gut ist, ich komme mit oder ich komme nach. Meine Frau war damals in der Werbung aktiv und hat bei Jung Format gearbeitet und hat gesagt, ich war in Hamburg, es gibt 1000 Werbeagenturen, ich komme mit. Und dann ist nicht nur sie mitgekommen, sondern auch noch unser bester Freund und Trauzeuge, ihr Artpartner, bei der Werbung oft dann Texter, sie ist Texterin und Artpartner zusammenarbeiten, und sind wir zu dritt einfach von Berlin nach Hamburg gezogen und leben heute noch alle hier und sind sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Also es ist etwas, was toll war, ein toller Schritt.
Ja, aber im Prinzip hat sich so viel an deiner Arbeit geändert. Im Grunde genommen ist ja beides so A&R-lastig dann. Ne?
Es ist ein Unterschied und das war mir damals auch bewusst geworden, dass wenn du Verlag arbeitest, dann ist es eine wunderschöne Arbeit, weil du dich sehr intensiv in die Musik und in die Songwriter und in das, was da entsteht, einarbeiten kannst. Du hast da sehr viel Zeit für, auch das hat sich verändert. Ne? Also ist heute nochmal was ganz anderes als damals, das ist ja 20 Jahre her, oder 17. Aber was mich damals frustriert hat, war, dass du im Verlag du kannst nicht selber auf den Knopf drücken. Du kannst zwar tolle Autoren haben, du kannst tolle Bands entdecken, du kannst tolle Dinge vorbereiten, aber im Grunde bist du auf eine Art und Weise immer darauf angewiesen, dass jemand anders als Label das dann veröffentlicht.
Ja.
So, und das war auch mein Job, ich habe das geliebt. Also unter anderem da auch dann auch Shoutout an Daniel Lieberberg, Sigi Schuller. Ich meine, das Team, wo ich immer mich hinsetzen konnte und ihnen die abstrusesten Bands vorspielen konnte. Also aus heutiger Sicht finde ich das totaler Quatsch. Aber sie haben immer zugehört. Sie haben immer das wahrgenommen. Wir hatten so Erasmus zusammen als Band, deshalb kannten wir uns und sie haben es immer ernst genommen. Sie haben immer sich jede Nachwuchsband angehört. Und das, das ist auch Teil des Verlagsjobs natürlich, diese Partnerschaften für einen Autoren oder für einen Künstler zu knüpfen. Aber ich wollte das lieber selber probieren. Ich wollte lieber nicht Menschen davon überzeugen, sondern auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Auch die Verantwortung dafür übernehmen. Es ist eine andere Art auch von Verantwortung und Druck und Pace, die man hat. Weil im Verlag ist es ein anderes Risikogeschäft. Du zahlst zwar Vorschüsse, aber du hast einen längeren Zeitraum, die einzuspielen. Du hast, solange ein Autor Musik veröffentlicht, wird dieses Geld eingespielt. Bei einem Label, wenn man anfängt, Marketing zu machen, Videos zu drehen, Promotion zu bezahlen, dann hat man höhere Summen und will die dann auch schneller zurückverdienen. Also kann man dann eine kürzere Kurve.
Mhm. Okay. Du bist gewechselt zu Warner, du bist in ein neues Team gekommen. Was war das für ein Team? Warst du da der Youngster dann? Oder?
Ich war der Youngster, wenn Sie mal drüber nachdenken, war ich der Youngster? Ja, ich war auf jeden Fall der Youngster. Auf jeden Fall. Das war ein kleines Team, weil wir sehr viel Freelance hatten. Und Rita Flügge-Timm war damals schon da, das weiß ich. Also Shoutout an Rita. Ganz, ganz tolle A&R-Frau und eine Koryphäe in Deutschland, die also unter anderem Udo Lindenberg gemacht hat, die letzten 10 Jahre, aber auch diverse andere tolle Künstler. Und Roger Cicero sollte man auch nennen in dem Zusammenhang. Und das war ein tolles Team, weil da konnte ich lernen und gleichzeitig haben die mich auch machen lassen auf eine gewisse Art und Weise. So, ne? Das war ganz gut, also muss ich sagen. Hat mir gut getan.
Was ist da so das größte Learning aus der Zeit, was man sagen kann, ey, boah, das war irgendwie krass, das nochmal mitzukriegen?
Ich hab ein Learning gehabt schon in der Zeit davor bei Sony, was ich wirklich jedem jungen Menschen, ich habe auch bei Warner immer gerne und mache das heute noch, mir Zeit genommen, was wir vorhin schon ein bisschen hatten. Ne? Ja. Also dass man sich auch, egal wie stressig es ist, Zeit nimmt, ein, zwei jungen Menschen einmal im Monat eine halbe Stunde an Frage und Antwort zu stehen. Weil bei mir hat das immer jemand gemacht und es hat mir immer geholfen. Und nebenbei bemerkt, auch immer auf Drinks einladen. Das ist auch so, also Praktikanten, Azubis werden immer eingeladen, weil ich weiß, wie es bei mir war. Ich war immer gerne mit auf Konzerten, aber ich konnte mir kein Bier kaufen in München. Und dann hat mir immer echt meine Arbeitskollegen, Shoutout an Sascha Ritter und Michel Lössl, haben mir dann immer ein Bier ausgegeben. Und haben aber dann gesagt, haben mich angeguckt, ganz ernster Blick, haben gesagt, das musst du mit deinen Praktikanten auch immer machen.
Okay.
Und das habe ich immer gemacht. Ich finde es wichtig, dass man das so beibehält. Und genau, und da war es im Endeffekt auch so. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Was ist deine Frage? Größte Learning.
Also das größte Learning, ah, genau. Das größte
neben
Learning,
Bier ausgeben. Aber.
Genau, neben Bier ausgeben. das größte Learning hatte ich schon bei Sony ATV im Verlag. Und zwar ist mir da etwas passiert. Ich kam von Rough Trade, war allein in Berlin, kannte niemanden und habe meinen damaligen guten Freund und auch Arbeitskollegen Carsten Braun angerufen. Wir haben telefoniert und er meinte, ja, wie ist Berlin so? Und sagt, naja, ist super, ich weiß noch nicht, wo ich abends so hingehen soll. Er sagte, hey, wir haben hier so ein Vertriebslabel, das heißt Beepage Control. Alan Alien macht das. Echt cooles Zeug, geh da mal hin, ich schreibe dich auf die Gästeliste, ich sag der Frau im Label Bescheid, kannst da immer jeden Samstag hin. Die hat jeden Samstag unterm, wie hieß der Laden noch? Das war Wahnsinn. Das Sternradio oder das Polar TV? Ich glaube, es war das Sternradio noch. Es war unter dem, wo heute das Weekend ist, unten im Keller. Okay. Ganz kleiner Club. Wahnsinnig viel Nebel, du hast kaum was gesehen. Oder halt echt Techno, oder? Also richtig, richtig abgefahren. Und da war ich dann jeden Samstag aus Langeweile, weil ich habe da um die Ecke gewohnt in der Linienstraße und bin dann immer dahin, komplett alleine. Ich habe auch kein Problem damit, alleine in den Club zu gehen, weil ich einfach gerne Musik höre. Und
der auf der Gästeliste immer stand.
Ja, genau. Ich bin einfach mal her und gesagt, hallo, hier ist Andreas, mir auf der Gästeliste, kannte niemanden. Da habe ich dann da hingesetzt, mir eine Cola bestellt und dann irgendwie den ganzen Abend, oder Wodka Red Bull wahrscheinlich zum Zeitpunkt schon, aber den ganzen Abend da gesessen und mir irgendwie die Musik angehört und so das auf mich wirken lassen und das so aufgesogen, weil ich das einfach mag. Also ich mag Clubkultur. Und das Interessante da war, dass da immer Paul Kalkbrenner gespielt hat. Und der hat damals schon ähnliche melodiöse House-Tracks produziert und auch da gespielt. Und ich habe gesehen, wie da einfach hunderte von Leuten in teilweise oben ohne in Schneetarn-Shorts durchgedreht sind. Das ist mega fun. Und ich fand es selber auch unfassbar gut. Ich war völlig begeistert und hatte dann eben über diese Ruffield Connection auch immer die ganzen Promo-CDs. Und habe die dann zu Hause gehört, fand das ganz, ganz tolle Musik, habe die ganzen Vinyle heute noch. Und habe meinem Schwiegervater, also heutigem Schwiegervater, damals dem Vater meiner Freundin, eine CD davon gegeben. Und der rief mich 3 Tage später an und sagte, ich hätte die im Auto gehört, dieses Paul Kalkbrenner, was ist das? Das ist ja genial. Und ich meine, also auch Respekt an meinen Schwiegervater. Ja. Und ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, Paul Kalkbrenner müsste ich jetzt unbedingt für Sony ATV unter Vertrag nehmen, weil das meine private Musik war. Und ich dachte, das ist so undergroundig und so crazy Techno-Elektro, dass das nichts für meinen Arbeitgeber Popkultur, also poprelevant ist. Ich habe zwar mit Alan Alien mal über andere Sachen gesprochen, über ihr Label, über den Co-Verlag, aber ich habe nie gezielt mit Paul Kalkbrenner gesprochen, was eigentlich Quatsch war. Weil es war tolle Musik. Und das sage ich jetzt allen jungen A&Rs oder A&Rinnen, die ich treffe. Wenn du was genial findest und deine Freunde das genial finden, dann musst du es machen. Es ist völlig egal, ob du denkst, dass das für die Firma, für die du arbeitest, relevant ist. Weil wenn es für dich relevant ist und für dein soziales Umfeld, wenn ihr begeistert seid, dann ist es relevant. Mhm. So.
Ja, das ist immer ein guter Punkt, absolut. Das stimmt schon. Aber das ist ganz interessant, auch so, wenn du sagst, so, ey, ich war früher der Rockfan und dann findet man dich dabei Paul Kalkbrenner irgendwie wieder. Total spannend auch dann so diese Range zu sehen. Ich habe irgendwann mal bei der Recherche so ein Zitat gefunden oder sinnbildlich hieß es dann auch bei Warner im Grunde genommen, dass ihr gesagt habt, ey, wir haben im Team eigentlich so keine Unterteilung mehr, so pro Genre, ne? Mhm. Im Grunde genommen so, genau, ich glaube, du hast das gesagt, 2011. Das halte ich eigentlich für gar nicht mehr zeitgemäß.
War ein wichtiger Punkt für mich damals. Ich bin aufgewachsen in Deutschland als Musikfan und wie gesagt, Nirvana war ein Rieseneinfluss damals und die ganze Grunge-Welle. Und wir hatten wirklich Scheuklappen auf. Also wir waren so, dass wir, ein Freund von mir hat immer gesagt, Musik ohne Gitarre ist keine Musik, war eins unserer Credos. Und dann habe ich bei Rough Trade zum ersten Mal so internationale Presse gesehen, also so englische Musikmagazine, wo dann Anzeigen waren von englischen Festivals, wo es völlig selbstverständlich war, dass irgendwie auf der einen Bühne Headliner die Chemical Brothers sind und auf der anderen Bühne Oasis, und es ist trotzdem ein Festival. Und ich habe das damals gesehen und war total neidisch, weil ich dachte, das ist doch genial. Ich will beides sehen. Und warum geht das in Deutschland nicht? Deutschland war damals noch straight. Das war Rock am Ring, war Gitarre und dann gab es, ich weiß nicht, Sonne und Sterne kam später, aber gab andere Festivals, Love Parade und so. Es war Elektronik und es gab diesen Wechsel nicht. Ja, und das ist, glaube ich, über die Jahre viel weniger geworden, wenn man sich mit noch älteren Menschen als ich unterhält, die dann sagen, na, früher haben wir uns aufs Maul gehauen, wenn ich gesehen habe, da war einer, der war Popper und ich war irgendwie sowieso, dann war gleich Randale und so. Das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, aber ich habe dann irgendwann, und deshalb haben wir es damals so gebaut, oder habe ich das so gebaut, als ich da in Verantwortung fürs Team übernommen habe, weil mir das wichtig war, weil auch die Musikkonsumenten nicht so denken. Und ich komme noch aus einer Zeit, wo wirklich ganz schlimme Klischees. Großes Label hat 4 A&Rs. Der eine ist der Rock-A&R, hat lange Haare, trägt Jeans. Der Hip-Hop-A&R hat so große Baggy-Jeans und eine Mütze auf. Also es war wirklich, und die hatten da so 4 Büros nebeneinander und dann haben die alle nur das gemacht. Und das Interessante war, weshalb wir auch dann zu dem Punkt gekommen sind, etwas, was ich immer angeführt habe, ich hoffe, das stimmt überhaupt, wurde mir mal so berichtet, dass Baha Totsmann, die bei EMI Publishing die Band Juli hatte. Mhm. Und die hat die bei Universal über ein halbes Jahr immer wieder angeboten, diese Band, mit denselben Demos und hat gesagt, das ist genial, dann könnt ihr euch das bitte anhören. Und die Rockabteilung zu der Zeit hat gesagt, ja, aber irgendwie ist das nicht so richtig Rockabteilung, weil wir machen hier irgendwie Rammstein und wirklich Rockbands. Und die Popabteilung hat gesagt, ja, wir haben Schlagzeug und Gitarren. Irgendwie ist das auch nicht so richtig unseres. Bis Tom irgendwann auf dem Trombone auf dem, angeblich, ich hoffe, das stimmt. Ja, wenn es nicht stimmt, Tom, auf den Tisch gehauen hat. Es ist mir jetzt egal, wer das macht, aber wir wollen das machen, weil es gut ist. So wurde es mir immer erzählt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja. Aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel, weil es gab dann früh Bands, die nicht das eine und nicht das andere waren. Also Riesenerfolge, wie Wir sind Helden. Und kann man jetzt lange viele Beispiele für finden, die eben nicht in eine Schublade passten und deshalb so zwischen die Stühle gefallen sind. Und heute noch mehr als früher haben Konsumenten nicht mehr dieses, ich höre ein Album, ich höre nur einen Künstler, ich höre nur ein Genre, sondern es ist schon viel, viel flexibler.
Ja. Was war denn so die erste erfolgreiche Band, die du für Warner gesigned hast?
Also Erfolg ist ja immer eine Frage von Definition.
Für dich vielleicht.
Für du mich.
Sagst so, ey, das war jetzt
für mich war definitiv, also wir hatten da relativ kurz hintereinander, ich hatte einen Single-Hit relativ früh bei Warner. Das war eine Coverversion von Summer Wine mit Wille Wallo, auch damals derselbe Manager wie The Rasmus, also auch mit Seppo habe ich das damals gemacht. Und Natalia Avellon. Und dann hatten wir 2, 3 Bands hintereinander. Die erste, weiß den zeitlichen Ablauf nicht mehr. Ich glaube, die erste war Jennifer Rostock, dann kam Frieda Gold in der Reihenfolge.
Okay.
Und Frieda hat Stefan Mattner gesigned, Frieda Gold, hat das reingebracht und wir haben das dann zusammen betreut, executed, gebaut. Aber Jennifer Rostock war ich als A&R auch verantwortlich, okay. Habe ich komplett, komplett gemacht und das war ein Riesenspaß und ist mir bis heute eine Riesenfreude. Bin ich total dankbar, weil diese Platte, ich habe sie neulich nochmal gehört durch Zufall, weil meine Kinder jetzt anfangen, Musik mit deutschen Texten zu hören. Und da habe ich ihnen das Album vorgespielt. Direkt, Reaktion war toll. Und weil es einfach toll ist, wie unvoreingenommen Kinder auf Musik reagieren und dann gerade mit deutschen Texten und dann so ein bisschen super Schlagzeug und Gitarre, dann drehen die richtig durch. Das ist schön, aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist schon, das war speziell zu der Zeit. Das war auch ein bisschen Gegenbewegung. Deshalb habe ich auch so ketzerisch gesagt, Erfolg, definiere Erfolg. Weil wir hatten immer das Gefühl, dass diese Band eigentlich viel größer hätte werden können oder sollen, weil es an den Verkäufen definitiv so war, dass wir immer gesagt haben, wir würden gerne mal ein goldenes Album haben, werden nicht ein goldenes Album, aber gleichzeitig hat es uns einen riesen Spaß gemacht und wir haben was bewegt, das haben wir gemerkt. Also wir haben gemerkt, dass da draußen eine Reaktion auf diese Band stattfindet und dass viele Kids zu Konzerten kommen und so, das haben wir schon gesehen, das war ein riesen Spaß, sowohl mit der Band als auch mit Erik Glaser, der das damals gemanagt hat und ich habe mit vielen heute noch Kontakt. Ne? Joe Walter schreibt wahnsinnig viele Songs und habe ihm neulich geschrieben, dass das echt eine Wahnsinnsplatte ist. Mhm. Und dann hat sich sehr gefreut und sagte, ja, es ist Irrsinn, dass das irgendwie damals so zusammengekommen ist. Aber wir waren eigentlich so ein Chaotenhaufen, überspitzt gesagt. Und aber es war schon auch so eine Kombination. Es ist oft in Bands und in Songwriting-Teams so, dass dann so bestimmte Charaktere eine Band auch ausmachen und dann auch etwas entsteht, was wirklich für den Moment super magic ist. So.
Das war ja im Grunde genommen aber auch ganz, ganz viel Aufbauarbeit, gerade bei diesen genannten Bands. Das hast du gerade schon gesagt, was natürlich wichtig ist. Erstmal natürlich richtig gute Songs. Was ist denn darüber hinaus? Also was kann man einer Band, Künstlerin, Künstlern so mit auf den Weg geben? Also manchmal wird ein bisschen, glaube ich, auch vergessen, dass man ja auch gute Songs braucht, dass man vielleicht doch nochmal mehr an den Songs arbeitet. Aber was darüber hinaus oder was, Frage, die ich immer gerne stelle, was zeichnet diese Künstlerinnen und Künstler denn so aus? Haben die besonderen Willen? Haben die, ja, was bringen die so mit?
Es ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann, glaube ich. Also du kannst nicht ernst zu nehmen die Frage für jeden Musiker oder jede Band da draußen beantworten, weil es ganz unterschiedliche Parameter gibt. Es gibt, welches Genre machst du? Was ist deine Zielgruppe? Wie alt ist die Zielgruppe? Was da natürlich auch mit Genre zusammenhängt, aber auch, wo bist du in deiner Karriere? Bist du ganz am Anfang oder bist du vielleicht schon ein bisschen weiter? Dann brauchst du andere Dinge als ganz am Anfang und das sind ganz, ganz viele Stellschrauben, die da ausschlaggebend sind. Es gibt ein interessantes Buch, was ich immer empfehle und Menschen, die mich kennen, können es echt nicht mehr hören, aber es passt jetzt leider darauf, was du gesagt hast, also muss ich es erwähnen. Es gibt ein Buch, das heißt Leading von Sir Alex Ferguson. Mhm. Der war mal ein sehr berühmter Fußballtrainer. Ja. Da ich nicht gar keine Ahnung von Fußball habe, kannte ich den nicht. Ich kenne zwar gerade Manchester United, aber ich kannte ihn wirklich überhaupt nicht. Und habe dieses Buch gelesen und der hat, und deshalb fand ich das Buch so faszinierend, weil es einmal um Führung geht, wie man Menschen führt, nämlich nicht darüber, dass man ihr Chef ist, sondern darüber, dass man mit einem guten Beispiel vorangeht und dass man selber diszipliniert ist und Freude an dem hat, was man tut und ehrgeizig ist und nicht dadurch, dass man irgendwie also anders führt. Das ist also viel auch so New Work, denke ich, was da drin steckt oder interpretiere ich da rein, was ich sehr faszinierend fand. Und zum anderen, will er eine ähnliche Frage beantworten oder er wird gefragt, ob die Messis und Beckhams, die er trainiert hat, ob die besonders talentiert oder besonders diszipliniert gewesen wären. Und er sagt, dass mit dem Talent sinngemäß kann er nicht so viel zu sagen, aber was er sagen kann, ist, dass diese beiden Spieler eine Stunde vorm Spiel da waren, vorm Training und noch zwei Stunden nach dem Training da waren. Und dann sagt er dann so Sätze wie, der Schuss, den Beckham von der Mittellinie Freistoß in dem Finale verwandelt hat, so, und das sagte mir dann alles gar nichts, aber klar, wenn du englischer Fußballfan bist, ist das dann wahrscheinlich der Schuss deines Lebens, an den sich alle erinnern. Und dann sagt er, diesen Schuss hat er 3000 Mal probiert. der hat 3000 Mal geübt und deshalb hat er dann in dem Moment das hingekriegt. Und dann gab es andere, die waren irgendwie 5 Minuten vorm Training da und 5 Minuten nach dem Training schon wieder los einen Sportwagen kaufen. Mhm. Und also es ist, auch wenn ich es eigentlich nicht mag, weil in meiner Beobachtung ganz, ganz viel Magie und Hits entstanden sind aus eben auf eine Art und Weise kreativ mit Dingen umgehen und nicht unbedingt aus einem Ehrgeiz, alles richtig machen zu wollen, ist Disziplin ist ein Faktor. Disziplin und harte Arbeit ist ein Faktor, weil, was du eingangs angesprochen hast, Songs sind essentiell. Du kannst einen guten Song mit einer Produktion zum Hit machen, du kannst aber nicht einen schlechten Song mit einer Produktion zum Hit machen. Das funktioniert nicht. Du wirst immer rennst gegen Wände an und hast kaum eine Chance. Also Songwriting, das kann man sagen, ist das Essentiellste von allem.
Ja, ja. Guter Punkt. Was war deine Zeit bei Warner? War ja sehr lang. Können wir auch gleich nochmal so ein bisschen über die Karriereleiter sprechen. Gibt es da so, na, so ein bisschen plakativ die Frage, was war der größte Erfolg? Kannst du das so sagen?
Ja, das ist sehr einfach zu beantworten, weil das so einzigartig war, was passiert ist. Der Siad Rahman, Shoutout an Siad, unser A&R-Chef zu der Zeit, und ich hatte da dann die Verantwortung für die Domestic Unit übernommen. Wir haben früh angefangen, wieder Dance-Singles zu sein. Also, ja. Boah, das müssen wir sagen, vor 10 Jahren ungefähr haben wir damit angefangen. Lange bevor diese sogenannte Deep House-Welle losging. Und wir waren an einem bestimmten Punkt frustriert, weil auch da schaut an Wolfgang Boss, Wolfgang uns ein paar echt gute Singles weggenommen hat. Und es war so ärgerlich, weil manchmal war sie halt sogar der Erste, der sich da gemeldet hat. Und dann hat er aber irgendwie 2000 Euro weniger geboten. Und dann kam Wolfgang eine Woche später, hat ein paar tausend Euro mehr geboten, und hatte Wolfgang halt einen fetten Hit. Mhm. So, und dann war ich irgendwann durch Zufall, habe ich mit Stefan Darburg telefoniert, der damals bei WePlay gearbeitet hat. Und der war auf dem Weg nach Osnabrück im Zug und sagte, du, wir können kurz telefonieren, aber gleich ist wahrscheinlich das Netzwerk. Und dann sag ich, was machst du denn in Osnabrück? Ich hatte damals einen Künstler aus Osnabrück, interessanterweise.
Wen denn?
Hardy Schwetter.
Ja, den kenn ich doch sehr gut.
Ja, klar. Ja. Also wir waren, sie war regelmäßig in Osnabrück und deshalb war ich noch perplexer, dass jetzt ausgerechnet Stefan auf dem Weg aus Köln nach Osnabrück war. Da meinte er, ja, ich treffe diesen Robin Schulz, der wohnt in Osnabrück.
Ach so, ja.
Und dann sage ich, Robin Schulz versuche ich über Soundcloud E-Mail-Adresse jetzt seit 2 Monaten zu erreichen. Du musst den signen. Du musst den signen und du musst das lizenzieren. Und dann sagt er, nee, ich weiß nicht, das ist schon so teuer und irgendwie, der hat jetzt einen Titel auf einer Universal-Kopplung, das geht schon so los bei dem, der spielt alle Festivals, ich weiß nicht. Könnte schwierig werden, sag ich, du, bitte. Ich sag dir jetzt eine Zahl, die ich jetzt hier nicht nenne, aber ich sag dir eine Zahl, das gebe ich dir pro Track, oder Warner gibt dir das, ich nicht als Person, aber Warner kann dir das zahlen, mach bitte einen 2-Single-Deal. Und jeden Tag, nächsten Tag hat er angerufen und gesagt, ist kein Problem, können wir machen. Heute weiß ich, dass er uns das für einen doppelten Preis verkauft hat, für den, was da intern gedealt wurde. Aber mit Robin jetzt wahrscheinlich auch drüber lächeln. Aber es war einfach, das war ein Wahnsinns-2-Single-Deal.
Ja.
Und dann haben wir zusammengesessen und eigentlich war der Single-Deal auf einen Titel, der hieß Sunset. Das war so eine 6-Minuten-Saxophon-Nummer, instrumental, keine Vocals drauf. Und als wir die machen wollten, saßen wir im Büro und haben festgestellt, dass Universal die aus einer Kopplung als einzelnen, damals war iTunes groß, als einzelnen Track verkauft. Und damit war dann für uns gar nicht mehr möglich, daraus eine Single zu machen, weil das war aus dem iTunes-Kopplung einzelne Single und es hatte jemand freigegeben. Es war niemandem so richtig bewusst, weil da war auch viel noch, ne, einfach so junge Menschen machen einfach Dinge. Und dann haben wir gesagt, guck doch mal bitte auf Soundcloud. Da gibt es dieses Prayer in C, das hat 4 Millionen Streams. Können wir nicht das machen? Und dann stellte sich raus, dass Robin das nie angefragt hat. Bei der Originalband. Und dann haben wir im Endeffekt Kontakt mit denen aufgenommen. Erst mit Robin gesprochen, dann Kontakt mit ihnen aufgenommen. Und dann haben wir, was ich dann rausstellte, was ich in den letzten 20 Jahren sehr oft gemacht habe, Rechte geklärt, Lizenzverträge verhandelt und einfach vermittelt, wie so ein Mediator zwischen 2 Seiten. Ne? Da ist ein Künstler, der hat den Song geschrieben, der andere Künstler hat ihn gesampelt. Wie baut man das jetzt zusammen, sodass am Ende alle happy sein können?
Okay.
Und das hat funktioniert. Und dann haben wir Prayer in C veröffentlicht und das ist von 0 auf 1. Also wir haben das aufgemacht und dann war es nächsten Tag auf Platz 1 der iTunes Charts. 2-3 Wochen später kam wahnsinniges Airplay, weil damals ja alle Radiosender sich auch auf iTunes konzentriert haben und viele Radiosender, gerade 1Live war da früh dabei und Fritz, hatten Robin auch schon auf dem Schirm und haben dann halt das nur noch verstärkt. Und das war echt ein Welthit. Und wir hatten mehrere. Ja. Also es war dann, wir haben dann der Song Sunset, dieses 7-Minuten-Saxophon, daraus haben wir dann die Sun Goes Down gemacht. Also ich bin dann los, habe meinen englischen Kollegen angerufen, habe gesagt, hast du Songwriter? Der hat mir Songwriter vorgeschlagen. Die haben dann auf das Instrumental eine sogenannte Topline geschrieben, also Text und Musik draufgeschrieben. Und dann hatten wir einen Call. Bart Kuhls war dabei, ganz, ganz toller Kollege, der mit dem wir viel auch so im Team A&R gemacht haben. Und dann sagte Bart, die Topline, die du machen willst, ist von Tom Havelock. Tom Havelock wird gemanagt von Will Gressford. Will Gressford managt interessanterweise auch Jasmine Thompson. Frag ihn doch mal, ob sie das nicht singen kann. Und dann war das Sun Goes Down. Dann hatten wir auf einmal einen zweiten Hit. Und so ging das jahrelang weiter. Ich sag, es war sehr, 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 sehr toll. Und ich bin dankbar und demütig, zu der Zeit an dem Ort gewesen zu sein. Und das war eine wahnsinnig tolle Zeit. 8 Jahre haben wir es zusammen gemacht. Und James Blunt, okay, war ein Song, den wollte James Blunt nicht auf sein Album nehmen. Mhm. Und ich war durch Zufall in London, habe einen Kollegen getroffen, der hat zu mir gesagt, du, ich muss dir einen Song vorspielen, der James will den nicht auf sein Album nehmen, aber ich glaube, der wäre das für Robin. Und das war so, der hat mir das Demo vorgespielt, ich dachte, ich hatte Tränen in den Augen, Gänsehaut, das war unfassbar. Also das ist wirklich das Tolle an diesem Job, dass wenn man das auf Augenhöhe und partnerschaftlich mit einem Künstler tun kann, da muss man manchmal ein bisschen sein Ego auch zurücknehmen und der Künstler muss auch bereit dafür sein, muss offen dafür sein, dann macht das wirklich Spaß, weil man einfach Menschen zusammenbringt. Ne? Man kann nicht, neulich hat in so einem Gespräch jemand zu mir gesagt, in Bezug auf A&Rs, we are all no magicians. Also wir können alle nicht zaubern, das stimmt auch. Also man denkt immer, das ist irgendwie so wahnsinnig Esoterik, Voodoo, Zauber, das ist es nicht. Es geht einfach darum, dass man ein Gespür für Musik hat und ein Gespür für Menschen. Und dann muss man zusehen, dass man die irgendwie in einen Raum kriegt. Und mit ein bisschen Glück kommt was dabei raus, was toll ist. So, ne? Und es gibt auch einfach, es gibt auch Menschen, Künstler, die es komplett alleine machen, die einfach sich wegschließen, 3 Wochen zurückkommen und auf einmal einen Wahnsinns-Song gebaut haben und geschrieben haben und wo man dann in Anführungsstrichen nur noch das erkennt und sagt, okay, das ist jetzt der, darauf müssen wir uns konzentrieren, vergiss alles, was du vorher geschrieben hast.
Ja.
Das ist etwas, wo wie wir arbeiten oder wie man damit arbeiten kann. Viel, was man heute liest über Agilität, Softwareentwicklung, immer flexibel sein, dieses ganze wahnsinnige Framework, was da in der Computerwelt entstanden ist, in der Technologie entstanden ist, das kann man runterbrechen auf Kreativität auch. Also da bin ich völliger Verfechter von, denn es gibt auch so Management-Schulen, die sagen, expect the unexpected. Also so, dreh nicht durch, wenn auf einmal alles anders läuft, als du es eigentlich geplant hast, weil es gehört dazu. Ja. Dinge funktionieren nicht so, wie man das sich überlegt hat vor 3 Jahren, dass sie funktionieren sollen.
Ja.
So, und expect the unexpected ist das so ein Management-Mantra und das ist etwas, was, wie ich finde, man in der Musik immer umarmen muss. Also es ist auf jeden Fall auch für junge Musiker oder Bands, da gibt es so Beispiele, die ich gerne zitiere. Whirlpool Productions, Hans Nieswand und Eric De Clark hatten eine Band und dann haben die ein Album aufgenommen. Ist im Grunde das Faszinierende, das ist dieselbe Geschichte bei Blur Song 2. Übrigen hat mir mal Steve Street erzählt, als ich das Glück hatte, ihn zu treffen, haben uns über den Song unterhalten und wie der entstanden ist. Und es ist genau dasselbe. Man hat Studiozeit gebucht, man hat 2 Wochen im Studio, man nimmt alle Songs auf, die 12, die auf die Platte sollen, ist fertig, hat aber noch einen Tag Zeit. Was macht man also? Alle schütten sich total einen rein. So. Und genau so sind beide Songs entstanden.
Also die Geschichte gibt es öfter, ne?
Ja, und das ist so dieses, dann bist du let loose. Gerade Blur Song 2. Ich meine, der Engineer war augenscheinlich schon so betrunken, weil das Lied, und der hat das schon gar nicht mehr mitgekriegt, dass das Mikro verzerrt, dass das alles nicht zusammenpasst. Und sie konnten es nie wieder rückgängig machen und sauberer mischen, weil es einfach in dem Moment so eingespielt wurde. Und das ist ein großer Teil von dass Chaos auch Hits macht. Und wir Deutschen neigen dazu, ich möchte jetzt auch nicht verallgemeinern, aber zumindest von mir persönlich ausgegangen, wir neigen natürlich dazu zu denken, wenn wir alles richtig machen, wie wie es im Lehrbuch ist, dann muss es auch ein Hit sein. Und dann muss ich auch eine Karriere haben. Aber das funktioniert Gott sei Dank nicht so. Und das ist das, was auch so Spaß macht an diesem Geschäft oder an diesem, wie diese Kunst entsteht, dass du das nicht so planen kannst.
Ja. Du bist total tief drin. Das merkt man, wenn man mit dir spricht, gerade auch klar, Musik und so weiter. Du bist aber gleichzeitig auch in den Jahren bei Warner in Führungsposition hochgestiegen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der Anteil, bei der man sich mit Musik beschäftigen muss, vielleicht dann auch wieder geringer wird. Es kommen dann neue Themen drauf. Wie schwierig war das für dich, dich so neuen Themen zu stellen? Personalverantwortung, sicherlich auch betriebswirtschaftliche Dinge.
Das habe ich sehr genossen. Also in der Tat gibt es natürlich, und das ist, ist etwas, was ich jetzt gerade sehr genieße, weil ich eben vor ein paar Wochen bei Warner rausgegangen bin. Und das genieße ich gerade sehr, den Kopf frei zu kriegen von ganz viel, was einfach in großen zusammenhängenden Systemen, Konzernen einen wichtigen Teil einnimmt oder einen großen Teil deiner Zeit einnimmt, was weder mit Team zu tun hat, noch mit Musik zu tun hat, sondern was einfach mit übergeordneten Dingen zu tun hat, die administriert werden müssen. Dass ich das nicht mehr habe, das finde ich gerade super. Also bin im Startup-Modus und habe eine Firma gegründet und das ist gerade so, macht total Spaß.
Kommen genau wir gleich da. Noch zu, genau.
Super, bin ich nicht vorher. Ja. Das macht einen wahnsinnigen Spaß. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das ist dann schon so, man kommt dann irgendwann sehr weit weg von der eigentlichen Ursache und Wirkung, sondern man redet dann über Dinge, die weit weg sind. Team ist für mich etwas, da hat sich eine riesige Befriedigung draus. Das ist für mich fast wie die Arbeit mit Musikern, weil du hast da Menschen um dich rum. Du bist, das ist dieses Buch Alex Ferguson, Fußballmannschaft. Da habe ich wahnsinnig viel daraus gelernt. Er sagt an einer anderen Stelle, sagt er, du darfst nie davon ausgehen, dass dein Team statisch ist. Dein Team ist immer in Veränderung. Es ist immer jemand verletzt, es wird immer jemand älter, es kommt immer jemand Junges nach. Du bist eigentlich, das ist ein 24-7. Am Anfang dachte ich, wenn dann jemand gesagt hat, hey, ich möchte jetzt studieren gehen, und dann saß ich da und dachte, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Da ist jetzt jemand, da geht jetzt jemand, jetzt muss ich jemand Neues finden. Und irgendwann war ich total entspannt und wollte einfach nur, dass alle, die da sind, glücklich sind, gesund sind und morgens gerne zur Arbeit kommen und wir erfolgreich sind zusammen. Und klingt jetzt so ein bisschen nur, ist natürlich schon ganz schön viel, wenn man will. So, aber das ist möglich. Es ist möglich, wenn man da auch transparent mit umgeht und auch sagt als Mensch, wenn man mal einen schlechten Tag hat und so. Das sind so Dinge, da kann man, glaube ich, viel aus New Work, was gerade jetzt auch ähnlich wie Agile Softwareentwicklung ist, New Work so das zweite Unwort oder Hype-Thema, da steckt aber viel Gutes drin.
Ja, okay. Noch einmal kurz, damit die Hörerinnen und Hörer Bescheid wissen, du warst unter anderem A&R Director und am Ende aber auch Managing Director, ne?
Genau, ich habe den Domestic-Bereich geleitet, genau. Okay. Den ganzen Domestic-Bereich geleitet mit 16 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und dementsprechend alles, was an Repertoire in Deutschland, Österreich, Schweiz unter Vertrag ist oder war, mache ich ja nicht mehr, aber war und dazu auch die Vermarktung, also Marketing und A&R.
Genau. Okay, dann lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was du jetzt machst oder noch machen wirst. Und da muss ich jetzt eine Anekdote rausholen, weil wie viele, die hier zuhören, wissen, ich bin ja sehr aktiv auf LinkedIn und schaue mich da viel um. Und irgendwann poppte bei Andreas Weitkämper auf, dass er einen Coding-Kurs erfolgreich absolviert hatte. Und da dachte ich so, hä, was ist denn jetzt los? Hat der zu viel Zeit? Wie kommt er da darauf? Das ist auch, glaube ich, schon ein Weilchen her. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange. Aber so als Einstieg, woher kam auf einmal die Motivation, das zu machen?
Das, was ich vorhin erzählt habe über meine Jugend und Musik, das war definitiv so, dass ich wirklich vom Kindergartenalter, Grundschule, bis ich 11, 12 war, wahnsinniges Musikkind war und auch danach noch als Teenager. Und dann haben irgendwann, nochmal Respekt an meine Eltern, meiner Schwester und mir eine Amiga 500 gekauft. Und ich war erst total traurig, weil alle meine Freunde hatten C64. Und dann habe ich ein halbes Jahr später herausgefunden, dass das voll gut ist.
Ja, absolut.
Und, genau, und dann habe ich wirklich wahnsinnig viel Zeit mit Computern verbracht. Also ich habe Computer geliebt und liebe sie heute noch und war dann schnell an so einem Punkt, dass ich in meiner Clique derjenige war, das waren ja noch Disketten, in meiner Clique derjenige war, der von Computerspielen die Passwortabfragen ausprogrammieren konnte, sodass dann alle mit einer gekauften Kopie 5 Leute spielen konnten und so. Also da, das hat mich sehr fasziniert, schon immer. Und das habe ich, interessanterweise bin ich auch, hat das auch mit Musik sehr harmoniert, weil ich hatte ein Heimstudio und damals war es so, dass du hattest dann später hatte ich einen Atari, MIDI, Sampler, Drum Machine, Synthesizer, das war alles immer auch Computer und ging dann sogar ja noch irgendwann bis hin zu Harddisk Recording, also dass dann eben ich mir einen PC selber gebaut habe, da war ein Logic drauf, ich konnte zu Hause produzieren, habe viel selber produziert und hatte dann halt einen Spaß dran, habe dann Gott sei Dank irgendwann eingesehen, dass ich nicht so talentiert bin, dass ich das jetzt irgendwie beruflich weiterverfolge, aber zumindest hatte ich eine große Freude dran und das war auch immer, hatte auch immer mit Computern zu tun, weil das einfach eine technische Sache ja auch war, zu produzieren. Und genau, und dann bin ich dann durch Produzieren, Musik, und das haben wir eigentlich alles schon auch besprochen, wie ich dann so in die Musik-Sache reingerutscht bin. Und so vor ungefähr 9 Jahren, 10 Jahren habe ich durch irgendeinen Zufall gedacht, ich müsste das mal wieder probieren, ich würde gerne mal wieder programmieren und habe aus Spaß einfach gegoogelt, welche Programmiersprache kann man gut lernen. Dann kam Python als erstes. Dann habe ich vor 10 Jahren angefangen, Python zu lernen und muss sagen, dass mir das eine Art von Ruhe und auch Befriedigung gegeben hat, weil zum einen ist es so ein Aspekt von Lifelong Learning, dass man so ein gutes Gefühl hat, irgendwie so ein Erfolgserlebnis, was zu lernen, was für die Birne zu tun. Und zum anderen auch, wenn du programmierst, musst du dich wahnsinnig konzentrieren. Und du kannst nicht dabei noch ans Büro denken. Und du kannst nicht dabei noch an irgendwelche stressigen Präsentationen denken oder an Probleme, die es vielleicht gerade im Team gibt, sondern du bist wirklich komplett entspannt. Meine Frau hat mich mal so ein bisschen angeguckt und sagte so, sag mal, also du kommst von der Arbeit nach Hause, wenn die Kinder im Bett sind, setzt du dich dahin und konzentrierst dich dann noch 2 Stunden drauf. Aber es ist für mich eine Art von Entspannung gewesen so und hat mir eine Riesenfreude, hat mir diebische Freude bereitet, wenn ich irgendwas bauen konnte, was da auch noch funktioniert hat. So. Und und dann bin ich vor 10 Jahren eingestiegen und mittlerweile ziemlich sehr tief drin in Cloud-Servern, Linux-Servern, Python-Scripts und Bausoftware und habe dann irgendwann auch angefangen mit Entwicklern, also mit Drittentwicklern Software zu bauen und habe mir vor, ich glaube, 4 Jahren ich habe vor 5 Jahren angefangen, mir eine Genehmigung von Warner dafür zu holen. Das hat ein Jahr gedauert, bis ich sie hatte. Sehr kompliziert. Amerikanische Konzerne, an der Börse dotiert, muss man ganz viele Fragebögen ausfüllen. Und durfte es dann irgendwann. Und habe das als Hobby gemacht. Also es ist wirklich nur als Hobby und habe das dann so weiter ausgebaut. Und da mittlerweile dann doch beachtliche Möglichkeiten, weil es einfach heute sehr demokratisch möglich ist, Server zu bauen, Software zu bauen, ohne dass man da jetzt gleich sehr viel Geld investieren muss. Ja. Und das hat mir große Freude bereitet. Das habe ich seit 4 Jahren, mache ich mit einem Geschäftspartner zusammen. Und das ist für mich immer auch interessant gewesen, weil ich dadurch verstanden habe, wie Technologie funktioniert. Weil auch in der Musik und der Musikvermarktung ist heute, und ich meine, alles, was da gerade ans Riesenhype NFT, Web3, natürlich jetzt seit Monaten schon durch die Welt geistert, ist eine kleine Spitze davon. Und ich habe immer, und das ist auch Teil des Konzepts, ein wichtiger Teil des Konzepts für das Startup, was ich gerade baue, dass Technologie und Musik etwas ist, was sich immer beeinflusst hat. Also kann man ganz weit zurückgehen und die ersten SSL-Mischpulte, du kamst in diese Studios nur rein, wenn du beim Label warst und die Labels hatten dieses Pult und du konntest dann halt da irgendwie auf 48 Spuren was aufnehmen, was sonst keiner aufnehmen konnte. Das war Technologie. Mhm. Bis hin zu die ersten Beat-Machines, die ersten Drum-Computer, die ersten Dinge, die dann sowas wie Techno oder House ermöglicht haben. Also es hat immer auch mit Technologie zu tun gehabt.
Okay. Du hast dann unter anderem auch Alexa-Skills
programmiert. Also, ne? Wer immer
auch
zu Hause.
Für Warner dann, glaube ich. Ne?
Genau, ja. Also nachdem ich ein Jahr lang gebraucht habe, um die Freigabe zu kriegen, war das mit
eine der wenigen Sachen, die wir dann veröffentlicht haben, war für Warner. Also insofern hat es dann auch in beide Richtungen irgendwie gut funktioniert, denke ich. Und da Shoutout an die Kollegen und an Marek Lerche, der da Business Development macht. Der ist da sehr open-minded und probiert immer gerne Sachen aus und hat gute Ideen für sowas, weil das ist wichtig. Es ist wichtig, dass man sich mit sowas beschäftigt, weil wir alle ja sehen, wie so Technologien auch unser Leben verändern können. Ich sage jetzt nicht, dass Alexa mein Leben verändert, aber es ist doch Voice-Steuerung wird dann doch maßgeblich Dinge verändern. Ähnlich wie, als mir das erstmal jemand ein iPad gezeigt hat und ich dachte so, oh, das ist jetzt echt, oder ein iPod, ich weiß nicht, als ich das erstmal ein iPod gesehen habe, ich dachte so, wow, Wahnsinn, das ist jetzt, da wird jetzt definitiv sich was verändern.
Ja.
Und das ist bei Sprachsteuerung auch so, ja, denke ich schon. Ja, wer eine Alexa zu Hause hat, kann es probieren. Könnte sagen, Alexa, aktiviere Musikwochen-News. Dann kann man sich die Musikwochen-News vorlesen lassen zum Beispiel.
Okay.
Oder man kann sagen, Alexa, aktiviere Walter Workout. Und dann hat man einen Personal Trainer,
der
ein ziemlich kerniges Fitnessprogramm macht. Da habe ich schon so ein paar Reviews vom Muskelkater geplagten gesehen.
Ja, okay. Ja. Inwieweit glaubst du denn, wenn du dich so tief damit beschäftigst, das geistert ja auch immer wieder so durch die Medien dann auch noch, oder das ist immer wieder Thema, wie weit können denn Programme, Algorithmen, künstliche Intelligenz die A&R-Arbeit unterstützen?
Das ist ja mein Kernthema. Das ist etwas, wo ich mich sehr, sehr tief eingearbeitet habe und wir viel entwickelt haben. Also Teil des Startup-Labels ist, ein wesentlicher Teil ist Automatisierung und Vereinfachung von Artist Discovery,
nenne ich das. Ja.
Weil ich kann mich erinnern, wir haben, Siad und ich haben mal vor Jahren mit SAP ein Softwareprojekt gehabt, was wir nicht zu Ende führen konnten, weil einfach eine andere Firma einen Pitch gewonnen hat, damals für die Warner Music Group. Aber es war interessant, weil die haben sich zu dritt auf die Couch im A&R-Büro gesetzt und einfach mal einen Vormittag lang Mäuschen gespielt, wie so Labormitarbeiter mit so Zetteln und so Klemmbrettern, sich so notiert, was wir alles machen, weil wir auf dem Browser-Bildschirm uns gerade Shazam-Charts in Italien angucken, auf dem Handy aber schon irgendwem schreiben und nebenbei noch irgendwie ausgedruckte Charts hatten. Und sie haben uns danach gefragt, wie könnt ihr euch das alles merken und woher wisst ihr das jetzt? Und wir haben naturgemäß geantwortet, ich kenne Menschen, die sagen können, welcher Fußballspieler in welchem Finale vor 80 Jahren das Tor geschossen hat, das weiß ich nicht. Den Platz auf der Festplatte, das ist bei mir beschrieben mit, ich weiß doch noch, dass der Titel in Italien letzte Woche auf 20 bei Shazam war und diese Woche ist er auf 15, also ist er 5 Plätze hochgegangen. Ja, muss ich mal im Auge behalten, schreibe ich mir mal hier auch mit einem Stift auf meinen Zettel. Und das war natürlich für eine Softwarefirma ist das natürlich ein super GAU, weil es völlig unstrukturierte Daten sind. Und und was, wenn du dann nächste Woche nicht auf den Zettel guckst? Ja, stimmt, das ist schon schlecht so, ne? Aber so haben wir jahrelang gearbeitet. Also wir haben jahrelang so gearbeitet und das hat auch so eine Art von Schutzmechanismus, weil wenn dir ein Titel 2-3 Mal auffällt oder du ihn dann nochmal irgendwo hörst und dann der Titel auch in deinem Kopf hängen bleibt, dann weißt du, okay, da ist jetzt ein Hit, da muss ich jetzt dann hin. Und das ist natürlich heute ganz anders möglich. Also ich habe jetzt gerade 3-4 Monate einen Hackathon gemacht, wo wir Tools entwickelt haben, Algorithmen, die speziell auf ein Genre, nämlich Dance-Musik, spezialisiert, weltweit in bestimmten Märkten Daten abfragen. Also das sind verschiedene Daten, ne? TikTok, Shazam, Spotify, YouTube, also alles, was man kennt. Ne? Chartmetric ist ein ganz, ganz tolles Tool, eine ganz, ganz tolle Webseite, stimmt, wo man wahnsinnig tolle Insights, auch als junger Künstler, gibt es einen Rabatt-Account für Künstler, kann man sich damit beschäftigen und sieht auch, was auf welchen Plattformen mit der Musik passiert und was es auch an, ob eine Tour jetzt einen Ausschlag hat oder ob jetzt die Werbung oder ein neues Musikvideo oder ein neues Single, was hat mich das weitergebracht? Also das macht Dinge sehr gut messbar und das kenne ich sehr, sehr gut, das Portal. Und dennoch hat man Grenzen, weil wenn wir als Dance-Label oder ich als Dance-A&R elektronische Musik suche, hat das eigene Regeln. Ich muss zum Beispiel sehen, was ist in Israel am Sonntag in den Shazam-Charts gewesen, weil das ein Markt ist, wo die Clubkultur sehr früh die Titel aufnimmt, die danach Hits werden. Oder Kasachstan. Es gibt einen Welthit gerade, der zuerst in Kasachstan irgendwie in die Charts gegangen ist. Frag mich nicht, warum.
Aber das ist so echt krass. Also du bist wirklich international, schaust du dir das alles an? Also, ja, oder lässt es quasi anschauen?
Genau. Das ist nicht genau das, weil wir sind ein kleines Team mit 5 Leuten und ich bräuchte wahrscheinlich 30 Leute, um das alles anzuschauen. Das heißt, was der Algorithmus tut, ist, er sucht nach bestimmten Mustern und er sortiert das vor, sodass wir uns gar nicht mehr 300 Charts angucken müssen, ja, sondern nur noch eine Liste kriegen, aggregiert aus, diese Titel haben sich bewegt, sind Dance-Repertoire, sind nicht bei Majors gesigned, und hör mal rein. So. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, wo eine Automatisierung, das ist noch nicht Artificial Intelligence, Machine Learning, Artificial Intelligence ist da noch ein anderes Thema, aber es ist ein algorithmischer Filter, der sagt, Algorithmen klingt immer so, so hochgestochen. Algorithmus ist nicht mehr als wenn dies, dann das. Mhm. So, wenn in der Labelangabe Universal steht, dann brauchst du mir das nicht mehr zeigen, weil dann kann ich es nicht mehr unter Vertrag nehmen. So, und dann sortiert er das weg. Das macht ein Algorithmus. Und das und diese Regeln dann doch relativ kompliziert verschachtelt auf 500 Zeilen Python-Code, das ist dann doch komplex, aber das ist ein Algorithmus und der kommt dann am Ende in eine Liste raus. Und dann hört es auf, dass ich daran glaube, dass Artificial Intelligence uns da was abnehmen kann. Also Artificial Intelligence und Pattern Recognition kann sehen, dass ein Titel, wenn man genug Daten hat, also Spotify zum Beispiel oder auch andere große DSPs, die selber die Daten besitzen, die können sehen, da ist ein Titel, der bewegt sich hier gerade über 3 Wochen in den Märkten, in den Märkten, in den Märkten und eine Artificial Intelligence würde dann auch merken, dass das Muster dasselbe Muster ist wie bei den letzten 3 Hits, wenn man sie dahin erzieht, also daran glaube ich.
Ja.
Aber dann sind wir wieder bei Blur und Song 2 und Whirlpool Productions. Der Hit ist ja das, was außerhalb des Musters passiert. Der Hit wird das, was in dem Moment eine Emotion ausdrückt und einen Zeitgeist und auch eine Dringlichkeit und irgendetwas in uns als Mensch auslöst. Das kann der Algorithmus nicht. Der Algorithmus kann nur interpretieren, was die Menschen tun, nämlich, dass sie es mehr hören, mehr streamen, mehr Shazam oder so, das kann er. Oder mehr bei TikTok liken, aber die Artificial Intelligence kann diese Emotionen ja nicht nachvollziehen. So. Und deshalb sitze ich am Tag 2 Stunden vor all diesen Titeln, die gefunden werden, höre sie mir an.
Okay. Aber das heißt aber schon, die müssen veröffentlicht sein. Zwar nicht auf Major, wie du sagst, aber die müssen.
Genau, also der Part von Lizenzgeschäft, was im Dance-Bereich ja sehr etabliert ist, der Part von Lizenzgeschäft, der funktioniert dann, wenn ein Titel veröffentlicht ist. Ist aber nicht unser einziges, ist nicht das einzige Repertoire, was wir arbeiten. Aber es ist dadurch, dass es immer mehr DIY-Producer gibt. Mhm. Ich spreche teilweise mit 19-jährigen Menschen in unfassbaren Ländern, mit denen ich noch nie Kontakt hatte. Über Instagram, über TikTok, über WhatsApp. Und die erstmal denken die, da spricht mich jemand an, ich bin total vorsichtig. Dann schicke ich manchmal so mein LinkedIn-Profil und sage so, guck mal hier, es gibt mich wirklich und ich will kein Geld von dir. Dann sagen die, ja, es ist ja super, dass du dich meldest und ein Label bist und so, weil hier melden sich immer Leute, die wollen, dass ich ihnen Geld gebe, damit sie meine Platte veröffentlichen. Ja, dann sage ich so, nee, bei mir ist es andersrum, ich gebe dir Geld dafür, dass wir deine Platte veröffentlichen dürfen. Aber das ist interessant. Und du hast dann einfach wirklich mit Bedroom-Producern zu tun und ganz, ganz tollen, jungen, kreativen Menschen, die dieses Background-Wissen nicht haben, was ich die letzten 25 Jahre ansammeln durfte. So. Und, und das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß, dazu beraten und einen fairen Deal zu machen und das zu supporten und Hits draus zu machen.
Abgefallen. Jetzt sind wir so ein bisschen reingestolpert. Also nochmal so, das ist im Grunde genommen das Start-up, von dem du gesprochen hast. Ne? Ja. So I want to dance heißt es.
Genau, people want to dance.
Also people want to dance, richtig, sorry.
Genau.
Und im Grunde, ja, was ist es? Ein Startup, ein Label, es vereint so alles.
Ja, es ist ein Label und das, was wir gerade hatten, also Code Your Love, unsere Softwareagentur, das ist auch ein Geschäft, ist aber eine Schwesterfirma. People Want to Dance ist ein klassisches Label. Ja. Aber das, was das Label ausmacht, ist, dass es zum einen fokussiert es auf elektronische Musik, zum anderen fokussiert es auf Europa, weil elektronische Musik zwischen Skandinavien und Portugal einfach wahnsinnig viele Producer hat. Dance-Musik ist nicht unbedingt Musik, die anglo-centric funktioniert, also wo wenig. Natürlich ist England ein super Land und es gibt auch in Amerika große Producer, aber wir haben in Europa eine wahnsinnige Fülle an Elektronik-Musik. Music Producern, die und das, ne, also sowas wie Robin, das ist sind Weltkarrieren mit unfassbaren Reichweiten geworden und unfassbaren Hörerzahlen auf ihre Titel. Und da gibt es viele in Deutschland, viele in Frankreich, viele in Skandinavien. Und das ist so der Fokus, dass wir uns auf Europa fokussieren und dass wir eben faire Deals anbieten. Wir sind da sehr indie-driven. Wir haben einen Distribution Deal, einen Global Distribution Deal und haben eben die Möglichkeit, da sehr eng zu arbeiten und sehr speziell auf das Genre. Und die Technologie ist mit Teil des Label-Kerns, weil ich, muss ich ein bisschen weiter ausführen, ich war lange auf dem Amsterdam Dance Event. Das ist eine große Messe in Amsterdam. Die gibt es so seit 13 Jahren, 15 Jahren sowas. Da war ich gleich vor 12 Jahren zum ersten Mal. Gab es natürlich jetzt die letzten Jahre nicht. Aber das war so, da saß ich manchmal und da haben Menschen auf Panels wirklich interessante Diskussionen darüber geführt, vor 10 Jahren, ob ein Album, was man alle 2-3 Jahre veröffentlicht, der Artist-Karriere noch hilft. Sondern da war dann ein Vertreter, ein DJ-Producer, der sagte, nein, ich veröffentliche alle 3 Monate einen Titel digital und kann DJen und kann so viel kreativer sein, muss nicht 3 Jahre an so einem riesen Piece arbeiten, sondern kann viel schneller veröffentlichen, kann, wenn ich jetzt gerade irgendwie einen Sound gut finde, dann kann der in 3 Monaten draußen sein. Und das war damals schnell, 3 Monate. So, dann bin ich nach Hause gefahren, also nach Hause nach Hamburg, und saß dann, hatte nächsten Tag ein Meeting mit einer großen deutschen Rockband aus Berlin und die haben uns erklärt, dass sie noch ein Jahr länger brauchen, ihre Platte abzugeben. Ja. Und dann saß ich und dachte so, Wahnsinn, das ist genau das Gegenteil, was überhaupt nicht gegen die Band spricht, verstehe mich bitte nicht falsch, würde ich nie sagen, sondern das war genau richtig, wie sie es gemacht haben, weil sie wollten eine super Platte machen, die Platte war auch der Wahnsinn, aber die elektronische Musik hat früh, weil sie so nah auch mit Technologie verbunden ist, hat früh Impulse aufgenommen, die heute für uns im Pop voll normal sind. Das ist für jeden Rap-Künstler normal, alle 2 Wochen einen Track zu veröffentlichen. Ja, ja. Für Pop-Künstler ist es normal, alle 4 Wochen, alle 8 Wochen einen Track zu veröffentlichen. Und das war damals unheard of. Und es wurde da diskutiert. Und das ist etwas, was mich immer beeinflusst hat, weil ich eben dieses Technologieherz habe und das Musikherz. Dass man Künstlern das bieten sollte, dass ich das zeitgemäß finde und dass das in einer kleinen, unabhängigen Struktur sehr gut möglich ist, weil wir eben kürzere Wege haben. Wenn du jetzt was auf der Website ändern willst, kann ich das selber ändern. Es dauert 5 Minuten.
Klar.
Ne, wenn ich erst eine Agentur anrufen muss oder jemanden fragen muss, das freigeben lassen muss, dann hast du ganz andere Wege und so kann man viel direkter arbeiten. Und ich glaube, Künstler, das ist so die Erfahrung der ersten paar Wochen, sind da sehr angetan von.
Ja, das glaube ich. Okay. Was habt ihr denn noch für Themen drauf? Also wir müssen ja jetzt gerade mit dir drüber sprechen. Stichwort Metaverse, NFTs, du hast eben schon gesagt. Welche Themen bewegen euch da? Wie ist deine Sicht auf diese Dinge?
Ich habe gerade heute mit jemandem telefoniert, einem Künstlermanager, mit dem ich ein längeres Gespräch hatte, der dann ganz süß sagte so, Andreas, ich verstehe das ja mit diesem Metaverse, das sieht auch alles total gut aus, aber irgendwie komme ich da nicht rein. Also so ein, und ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, weil ich bin 45, ich habe viel gegamed in meinem Leben, ich habe viel PlayStation gespielt, habe Nintendo noch gespielt und liebe Computerspiele. Seit Jahren, seitdem ich angefangen habe zu programmieren, ist das dann eher so der Ausgleich, den andere vielleicht beim FIFA-Zocken haben, so, das habe ich irgendwie Python programmiert. Und deshalb mag ich das sehr, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der abends ins Metaverse geht und da irgendwie sich im Club an die Bar stellt. So, das mache ich auch nicht. Ich finde es aber wirklich faszinierend. Wir haben eine Partnerschaft mit Granola Studios in Berlin. Die hatte ich noch in meiner Warner-Zeit kennengelernt, auch durch Marek und sein Team. Und habe da damals einen Test gemacht. Wir haben den ersten Live-DJ-Gig im Metaverse, der wirklich live war, weil es gab natürlich das Tomorrowland, was virtuell stattgefunden hat. Es gab auch in Fortnite Auftritte, aber die waren nicht live, sondern was die Jungs in Berlin machen, das fand ich technisch faszinierend, ist, du hast einen Motion-Capture-Suit an als Künstler, die bauen einen Avatar von dir und dann spielst du live in dieser Welt. Das heißt, wenn du deine Hand hebst, hebt der Avatar die Hand und es wird live gestreamt und die Latenz ist so, dass du das jetzt nicht gerade mit einer 8-köpfigen, 20-köpfigen Jazzband machen solltest, aber es ist so, dass du das durchaus mit einer normalen Band machen kannst, weil die Technik so optimiert haben, dass du wirklich die Instrumente spielst. Krass. Das Audio wird live gestreamt in hoher Qualität.
Ja.
Es war abgefahren. Also ich bin mit meinem ältesten Sohn zu Hause vom Computer gesessen. Der hatte einen heiden Spaß daran, dass er da durch diese Welt, dass wir so ein Festival so rumlaufen konnte und noch so Sachen einsammeln konnte. Und ich so, ja, geh doch mal zurück zum DJ. So, da kann man so zuhören. Ich will mal hören, was der spielt und so. Und das war schon krass. Also es ist schon ein krasses Erlebnis, weil ich einfach wusste, dass das nicht zwei Wochen vorher aufgenommen war, sondern dass der Mensch, weil ich vorher mit ihm irgendwie Nachrichten geschrieben hatte, gerade in Berlin, Potsdam, in einem Raum steht und live DJ und live spricht mit Mikrofon und wenn er die Hände hebt und wenn er tanzt, so, das ist schon krass. Ja. So. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Da haben wir jetzt eine eigene Bühne und bestücken da jetzt für jede Season, die da in Jabal, kann man sich angucken, auf Jabal mit yabal.io, ist die Webseite, da kann man da kostenlos reingehen und mit einem PC oder Mac jetzt neuerdings auch sich diese Welt angucken und da rumlaufen. Das fasziniert, sieht aus wie so ein GTA-Playstation-Spiel, dass da Musiker spielen in verschiedenen Venues. Okay. Und wir haben halt als Label People Want to Dance ein Venue und bestücken das mit Acts.
Achso, okay.
Ich wollte immer einen Club haben. Das Problem ist, dass alle, die sich damit gut auskennen, in meinem Umfeld gesagt haben, nein, Andreas, du möchtest keinen Club haben. Du möchtest einfach in deinem Büro sitzen, in deinem Schreibtisch und du willst keinen Club haben, weil da hast du ganz viel Ärger mit Menschen, mit denen du keinen Ärger haben willst. Okay. Und was hat mal jemand zu mir gesagt? Und auch mit der GEMA. Und man weiß manchmal nicht, was schlimmer ist.
Ja.
Nein, du bist zurück. Die GEMA ist eine tolle Institution, die den Songwritern das Geld gut claimt. Aber ja, und das Metaverse macht es jetzt relativ einfach, einen Club zu haben.
Wie ist dein Blick auf NFT?
Ich finde das spannend, ich finde die Technologie spannend. Ich habe ich auch in der Musikwoche, da war neulich ein Special und da habe ich das auch gesagt. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass die letzten Monate, das letzte Jahr mit den NFTs, die da verkauft wurden, fast wie beim Kunstmarkt, zu sehr überhöhten Preisen. Also wenn dann ein DJ-Set für irgendwie $1 Million verkauft, das ist nicht gesund und das hat auch nichts mit dem zu tun, wofür diese Technologie spannend ist, sondern was ich an der Technologie spannend finde oder was wir im Label machen, ist, dass wir wirklich für jeden einzelnen Titel, der veröffentlicht wird, gibt es ein Set NFTs und die sind nicht so teuer. Es geht nicht darum, dass man da jetzt irgendwie viel Geld ausgibt, sondern es geht darum, ich kann mich an eine Zeit erinnern, als die einstürzenden Neubauten gesagt haben, wir machen jetzt keine regulären Platten mehr, es gibt nur noch einen Fanclub. Und dann konnte man in den einstürzenden Neubauten Fanclub gehen und man hat dann im Jahr, ich weiß es nicht mehr, ein paar D-Mark, 30, 40, 50 D-Mark bezahlt und dann kriegte man einmal im Jahr eine Box, da war ein T-Shirt drin, war das neue Album drauf und dann konnte man sich damit beschäftigen. Ja. So ähnlich wie wir heute auch Fanboxen kennen. Aber das Faszinierende daran war der Fanclub. Und das ist etwas, was mit NFTs oder mit Tokens im Allgemeinen sehr, sehr einfach möglich ist. Du kannst damit total rumspielen. Wenn man jetzt auf unsere Website geht, peoplewanttodance.com, kann man sich registrieren mit einem Board, man kriegt einen Token. Dieser Token ist dann dein Token. Und mit diesem Token können wir in Zukunft sagen, hey, die ersten 2000 Fans von People Want to Dance können umsonst das Festival. Ja. Oder kriegen ein T-Shirt geschenkt. Oder kriegen, keine Ahnung, ein Aufkleberpaket nach Hause geschickt. So. Und du kannst dadurch etwas im Digitalen registrierbar machen, was früher nicht möglich war. Was aber total wichtig ist, dass du deine ersten Fans, deine meist liebenden Fans, die ersten, die dich unterstützt haben, in was einbeziehen kannst. Und das geht nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es geht darum, dass du vielleicht für 5 € ein NFT verkaufst und da ist dann noch Ermäßigung auf ein Ticket oder du kannst als erstes den Ticket für eine Show kaufen und du hast noch einen Zugang zu einem privaten Discord-Server, wo der Künstler jeden Freitag eine Stunde Q&A macht und du hast einfach diese Möglichkeiten dadurch. Mhm. Daran glaube ich, an dieses Community, diesen Community-Aspekt dadurch. Das finde ich total spannend, weil da kann man sich so viele kreative Ideen ausdenken und das ist sehr demokratisch, weil der technische Aufwand ist im Moment natürlich noch komplex.
Ja.
Aber er ist nichts im Vergleich zu, ich muss 100.000 physische CDs von A nach B bringen oder muss dir ein Ticket nach Hause schicken, damit du dann zu dieser Show kommen kannst und so. Also das ist einfach viel einfacher. Okay. Daran glaube ich.
Wie ist denn dein Blick, um mal so ein bisschen die Richtung nochmal zu ändern, wie ist denn dein Blick auf Branding? Jetzt gerade, wenn man ein neues Label macht, ist ja durchaus so entscheidend. Klar, Branding, also Logo, aber das Ganze so mit Leben zu füllen, das ist etwas, womit ich mich ja auch viel beschäftige, auch viel die Gästefrage, inwieweit kann zukünftig zum Beispiel ein Labelname als Marke sozusagen dann die Künstlerinnen und Künstler tragen? Sonst oft ist es ja andersrum.
Das ist eine spannende Frage.
Also zum Beispiel bei Warner im Prinzip in gewisser Weise auch so, auch wenn Warner jetzt ein großer Name ist, aber bei Robin Schulz war es wahrscheinlich der Fan jetzt nicht unbedingt, wer dann dahinter steht zum Beispiel.
Und das ist auch ein bisschen die Antwort auf die Frage. Die Antwort auf die Frage ist, dass ich finde, der Künstler muss im Vordergrund stehen und die Künstlermarke, weil es ist auch da wieder differenziert. Es gibt Genres und Subgenres und das ist auch das, woher Labels kommen, dass du früher in einen Vinylladen gehen konntest und du wusstest, ja, wenn du in das Fach deines Labels guckst, Label meiner Jugend war dann so NoFX, Fat Wreck Records oder Epitaph Records, ne? Also dann hast du einfach, du wusstest, du kannst alles kaufen, was da drin steht, es wird dir gefallen. So. Und das ist heute komplexer. Es gibt aber dann immer noch, ne, also gerade wieder weltweit, die Kids fangen an, Drum and Bass zu hören. Wir haben 2022 und es gibt globale Drum and Bass jetzt so. Und da gibt es Labels, die darauf spezialisiert sind, die richtig Drum and Bass Allstars aus UK, die machen ein super, super tolles Label. Da ist es noch so, dass ein Label dann auch dazu führt, dass wenn da ein neuer Künstler veröffentlicht wird, der Redakteur da anders reinhört, weil er weiß, hey, das ist jetzt irgendwie, ich bin hier Drum and Bass Medium und das ist jetzt ein neues Signing auf Drum and Bass Allstars, das höre ich mir an. Darüber hinaus, wenn man nicht auf dem Label nicht einen konsequenten, eindeutigen Sound hat, der so spitz ist, dass man Jazz macht oder Drum and Bass oder so sehr, sehr eng ist. Darüber hinaus glaube ich da nicht dran. Darüber hinaus glaube ich daran, dass wir haben uns schon sehr genau überlegt, warum das Label so heißt, wie es heißt, und das kann ich gerne gleich ein bisschen ausführen, aber es geht nicht darum, dass das Label im Vordergrund steht, sondern es geht eher darum, dass der Künstler im Vordergrund steht und die Arbeit, die wir für ihn machen. Denn der Sound der Künstler ist so unterschiedlich. Immer dann, wenn du versuchst, ein Label für einen bestimmten Sound stehen zu lassen, läufst du Gefahr, dass der nächste Künstler, also sind wir bei genau dem, was wir gerade hatten, dass dann der Rock-A&R die Rockband nicht sein und der Pop-A&R die Popband nicht sein, weil du als Label dann sagst, so, ja, ich finde die Platte mega, aber irgendwie passt die ja nicht zu unserem Label. Ja. Also, weil die Label-Identität größer geworden ist als die Begeisterung für Musik. Ja. Es gibt berühmte Ausnahmen. Eins der Lieblingslabels meiner Jugend, sowas wie Warp Records oder XL Recordings. Ja. Ne, heute noch. Ich meine, Adele ist auf XL Recordings genauso wie The Prodigy.
Ja.
So.
Ja.
So, und dann sind wir auch wieder beim Namen. Es ist ein Zitat von The Prodigy. Liam Howlett, der Producer von The Prodigy. Die waren ja echt jung, ne? Das ist irgendwie 30 Jahre her, dass sie ihr Nummer 1 Album, dieses weiße Album mit allen möglichen ziemlich quietschigen, noisigen Wave-Titeln drauf. So, aber auch echten Hits. Und dann haben die dieses Album veröffentlicht und in England war gerade diese riesige Wave-Szene. Und dann haben die es veröffentlicht und das ist auf Platz 1 der Charts gegangen. Dann hat die Wave-Szene gesagt, Sellout, Kommerz, alles schlecht und so, blöde Band. Und der Interviewer, der Liam Howlett interviewt hat, hat ihn dann gefragt, weil der natürlich eher so von so einem, glaube ich, Gitarren-Background kam, der wollte dann wissen, sehr ketzerisch, ja, was macht ihr denn eigentlich, wenn dieses Wave dann tot ist, dieses Wave? Und Liam Howlett ist ein sehr, sehr schlauer Mensch und sehr begabter Musiker. Und er hat ganz, ganz ruhig geantwortet, ganz strange, ganz straight und hat gesagt, if Wave dies, there is always going to be people who still want to dance. So as long as we keep coming out with original songs, I'm sure we'll still be around. Und das war vor 30 Jahren.
Ja,
und was der Interviewer natürlich da rein interpretiert hat, ist, ja, dieses Rave ist jetzt mal so kurz, so 3 Monate so ein Phänomen und danach gibt es hoffentlich wieder vernünftige Musik, die anders ist. Aber Dance-Musik gibt es seit 30 Jahren. Ja. Die wird auch nicht weggehen. Und wir waren kurz davor, es zu nennen, people still want to dance. Was aber in dem Corona-Aspekt, ne, weil wir haben das jetzt gebaut in einer Zeit, wo niemand tanzen konnte. Es gab keine Clubs, es gab keine Festivals, alle haben zu Hause gesessen und alle hätten gerne getanzt und alle DJs hätten gerne gespielt und das war uns zu negativ. Deshalb heißt es einfach nur People Want to Dance. Das ist ein Grundbedürfnis von den Aborigines bis heute, von Menschen zu tanzen.
Okay.
Wissenschaftliche Arbeiten darüber, dass es gut tut.
Ja. Tanzen kann man zu ganz vielen unterschiedlichen Musikrichtungen.
Voll.
Aber auch, jetzt nochmal so an dich die Frage so, Dance Music, also die elektronische Musik, das ist jetzt schon erstmal für die nächste Zeit das Ding, womit du dich beschäftigen willst? Oder meinst du?
Ja, okay. Absolut, ja. Und das muss man sagen, ich habe natürlich in den Rollen, die ich bei Sony und bei Warner hatte, ganz, ganz breite Sachen gearbeitet. Ne?
Ja,
also von Udo Lindenberg mit Rita zusammen, bis hin zu Bowser mit Norbert zusammen, bis hin zu diversen anderen Genres. Aber als ich letztes Jahr im Sommer Urlaub in Dänemark ungewöhnlich, Kids haben noch geschlafen, ich war schon wach, ist eigentlich selten, aber ich habe so da gesessen und so aus dem Fenster geguckt und dachte, wenn ich es mir aussuchen könnte, was würde ich, ich werde jetzt 45, was würde ich die nächsten 20 Jahre meines Berufslebens machen? Und dann war die Antwort, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich ein Dance-Label machen. Okay. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und war da noch voll bei Warner im Geschirr und im Stress und war halt so gerade im Urlaub, hatte auf einmal so einen anderen Denkansatz. Und dann habe ich angefangen, Leuten zu schreiben.
Okay.
Also erst habe ich darüber nachgedacht, ob es auch ein Business ist und habe Research gemacht, habe festgestellt, dass Dance gerade Deutschland, Europa wieder wächst, Osteuropa stark ist und anders als zum Beispiel Urban- und Rap-Musik, was gerade eher stagniert und rückläufig ist, Dance einen Aufschwung hat und dachte, das ist jetzt genau die richtige Zeit, jetzt musst du es machen. Und muss ich auch sagen, es ist das, wo ich mit Robin und wir hatten die erste Topic-Single bei uns.
Ja.
Bei Warner. Wir haben, ich habe gerade noch alle Farben-Deal gemacht. Wir haben wirklich viel Dance. Wir hatten einen Solomon-Remix von Noir and Haze, der ein komplettes Genre geprägt hat damals, durch Zufall in Deutschland, Österreich, Schweiz lizenziert. Einfach, weil wir den Track toll fanden und zur richtigen Zeit mit dem Kollegen von Defected zusammengesessen haben und gesagt haben, wir wollen ihn lizenzieren. So. Und das war, ist schon so, dass mein Netzwerk da global am stärksten ist. Und ich einfach für mich selber diese Musik sehr, sehr liebe.
Okay. Alles klar. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke.
Vielen Dank für die Zeit.
Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich werde mir das sehr genau angucken. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Update.
Sehr gerne.
Wenn,
besuch die Website. Du kannst dich anmelden für alle Newsletter und Benachrichtigungen. peoplewanttodance.com.
Alles klar. Mach's gut.
Du auch.
Ciao. Wenn du bis hierhin durchgehört hast, dann möchtest du bestimmt auch eine Bewertung abgeben bei Apple, bei Spotify, wo auch immer man das tun kann. Es würde uns sehr, sehr helfen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Durchhören. Nächste Woche sprechen wir mit Friederike Meyer. Sie ist neben Vanessa Cutraro und Thorsten Seif Geschäftsführerin bei Bubak. Die Firma existiert seit knapp 35 Jahren in Hamburg, macht Label, Booking, Verlag und Management, bucht unter anderem Jan Delay, die Beginner, und macht auch noch ganz andere Sachen. Das war ziemlich cool, das Interview. Nächste Woche, Sonntag um 9 Uhr, geht es wie gewohnt weiter. Ich bedanke mich zum Abschluss bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster. Wenn es ums Ticketing und drumherum geht, dann denkt bitte an Ticketmaster. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht es gut. Ciao.